Eine ganz großartige Premiere erwartet euch heute am Biker-Stammtisch, denn unsere Gästin ist das dritte Mal zu Gast und damals die erste, die die drei voll macht. Und das Gespräch ist deswegen aber nicht langweilig oder repetitiv. Nein, im Gegenteil, es gibt wirklich abenteuerliche Geschichten. Egal, ob es eine Harley ist, die auf einem Stein im Flussbett hängen bleibt, verbrannte Hunde oder wilde Stürze mit Bewusstlosigkeit auf einem Motorroller. Alles mit dabei, erfrischend wie immer. Hört einfach rein. Viel Spaß damit.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Kamera läuft, Licht läuft und damit herzlich willkommen zum Biker-Stammtisch Gasgeflüster. Nicht nur ich wieder alleine, sondern Michel und eine ganz besondere Gästin, über die wir uns jetzt schon seit Wochen enorm freuen in der Planung. Dann gab es kurzfristig auch die Zusage, dass es tatsächlich klappt und die Freude war umso größer. Aber erstmal genug von mir. Hallo Michel.
Hallo Jan, also ich sitze hier auch tatsächlich wie auf heißen Kohlen. Du hast es gerade schon angedeutet, wir haben jetzt wirklich wochenlang versucht, einen Termin mit angesprochener Gästin zu finden. Ich will jetzt noch gar nicht verraten, wer es ist, weil du ja vorhin dir schon gewünscht hast, dass du diese Einladung gerne übernehmen möchtest. Und die Ehre will ich dir auf jeden Fall nicht nehmen. An dieser Stelle schon mal der Vermerk drauf. Es ist für uns eine große Premiere, denn es ist das erste Mal, dass wir jemanden zum dritten Mal bei uns hier im Podcast am Stammtisch begrüßen dürfen. Und die ganze Geschichte von der ersten Aufnahme mit ihr bis heute war sprichwörtlich eine verdammt wilde Reise. Und darüber werden wir auch auf jeden Fall in den nächsten 60, vielleicht sogar ein bisschen länger, Minuten sprechen. Und jetzt hab ich schon wieder rumgesappelt. Jan, mach die Einleitung, damit wir auch direkt reinspringen können ins Gespräch. Ich kann es kaum noch abwarten, aushalten. Also los geht's.
Du hast es gesagt, unsere Gästin war schon zweimal hier und jetzt weiß der ein oder andere auch, um wen es geht. Es ist eine Prominenz, kann man mittlerweile sagen, denn seither ist die wilde Reise auch wirklich im Fernsehen, auf allen Online-Kanälen ganz groß gestartet und rausgegangen. Ich möchte zunächst einen Eindruck geben. In der ersten Folge, das war Folge Nummer 16 am 6. September 2020, da war in den Medien eigentlich präsent Michael Wendler und Laura Müller, weil Laura Müller damals ihrem Michael Wendler einen riesen Pickup-Truck geschenkt hat. Das war so da das Zeitgeschehen. Die zweite Folge, Folge 91, am 22. Januar 2023, also fast auf den Tag genau, 2 Jahre her, da war dann eher in den Medien, Will Smith, der Chris Rock eine Ohrfeige bei den Oscar-Verleihungen verpasste, weil ihm der Witz über seine Frau so gar nicht gefallen hat. Das war also das Zeitgeschehen damals. Man merkt also, es ist vielleicht noch so ein bisschen im Hintergrund da, aber man merkt dann, es ist doch schon auch wieder eine ganze Weile her. In der ersten Folge haben wir, und damit sage ich jetzt den Namen, mit Affe auf Bike, a.k.a. Ann-Kathrin, über ihren Werdegang sozusagen gesprochen, ihr Geschehen nach einer schweren OP und einer schweren Erkrankung, den Entschluss zu fassen, rauszugehen in die weite Welt und das Leben einfach zu genießen. Wir haben über die ersten Schritte gesprochen, mit wenig Geld bis eigentlich gar keinem Geld auf einem alten Motorrad Richtung Südeuropa zu fahren. In der zweiten Folge, das war dann 2 Jahre später, wie schon gesagt, hatte sich das Leben schon ganz schön auf den Kopf gestellt. Sie ist auf den Social Media enorm groß geworden und damit verbunden natürlich ein bisschen Erleichterung bei den Reiseaktivitäten, aber vor allem natürlich auch mit den Negativseiten des Internets, vielen Hasskommentaren, schwierigen Themen. Und jetzt, nochmal 2 Jahre später, wollen wir aber wieder den Schwung mitnehmen, um über ihre Reisen seither zu sprechen. Denn viel ist passiert, das Negative wollen wir hinter uns lassen, auch wenn es im Alltag wahrscheinlich immer omnipräsent ist. So funktionieren leider Social Media und Internet. Sie lässt sich das Lachen nicht nehmen und nach so einer langen Laudation, so einem langen Intro, ist es jetzt an der Gästin, Hallo zu sagen. Wir freuen uns, dass du hier bist. Herzlich willkommen, Affe auf Bike.
Hallo. Danke, dass ich hier sein kann zum dritten Mal.
Was ist bei dir gerade passiert, als ich dir das so eingeordnet habe? Das ist ja jetzt doch wirklich schon ganz schön lange her. Also ich habe auch mal in Vorbereitung auf diese Sendung deinen Social-Media-Kanal auf Instagram durchforstet, wollte mal schauen, was so passiert ist. Das ist Wahnsinn. Es ist ja eine Art Tagebuch von dir. Man wird da, einem fällt echt die Kinnlade runter, wenn man sieht, was da so geht. Gleichzeitig merkt man irgendwie auch, okay, sie bleibt sich da ja doch treu in der Art und Weise zu reisen. Aber kannst du dich noch überhaupt so an die Zeiten, also September 2020 oder Januar 2022, erinnern oder muss man sich das bei dir mit so hoher Drehzahl vorstellen, dass du selbst erstmal zurückgehen müsstest in dein virtuelles Tagebuch, um zu verstehen, wer war ich damals eigentlich?
Boah, das ist eigentlich eine echt gute Frage, die ich auch noch nie so gestellt bekommen habe und auch gar nicht so auf Schlag beantworten kann. Was ich aber sagen kann, ist, dass sich das schon so anfühlt, als hätte ich die letzten 5 Jahre gefühlt mehrere Leben gelebt, weil immer so unfassbar viel passiert und man gefühlt gar nicht richtig hinterherkommt zu verstehen, was man gerade erleben durfte, weil immer und immer wieder irgendwie neue Abenteuer auf mich warten und neue Möglichkeiten auf mich warten, dass ich gefühlt kaum Zeit habe, das Ganze so zu verarbeiten, sondern immer weiter renne. So. Und wenn du jetzt sagst, 2020, natürlich kann ich mich an alles erinnern, was damals passiert ist, aber es fühlt sich schon so weit weg an, weil ich so ein Mensch bin, der, ich glaube, auch gar nicht so in der Vergangenheit schwebt, sondern immer so nach vorne guckt und sich sagt, okay, was kann ich noch alles machen, was will ich noch erleben, und viel mehr im Jetzt bin, als dass ich immer so zurückgucke. Aber wenn ich zurückgucke, ist es immer geil. Aber ja, man muss erstmal ordentlich spulen, bis man bei 2020 wieder ankommt.
Ja. Wenn du jetzt so etwas spulst, ne, in der Zeit, in den letzten vergangenen 4 Jahren, was sind denn so, ich sag mal, die Flashlights, die bei dir immer wieder aufpoppen, wo du sagst, okay, da habe ich wirklich ein Bild von einer Situation im Kopf, die ich immer abrufen kann, wenn ich so in der Zeit zurückgehe?
Boah, ich könnte tausende Stichpunkte nennen. Also es fängt an mit Suzuki Bandit, das geht weiter mit Afrika, mit Südamerika, Miami nach Alaska, Island, Asien, Seven vs. Wild, Let's Dance. Ich habe viele solcher Stichpunkte, Atlantiküberquerung. Also ich habe einige Worte, wo direkt tausende Bilder in meinem Kopf zustande kommen, wo ich mir denke, ey, das ist so krass und arg, dass ich all das erleben durfte die letzten 5 Jahre. Das ist echt enorm.
Aber dann lass uns doch diese Übung vielleicht einfach mal machen, weil wir haben ja immer so einen kleinen Rückblick zu Beginn der Folge gemacht mit dir. Und jetzt, wir haben es gesagt, schon lange her. Was ist denn passiert? Januar 2023, wenn du da zurückdenkst, oder Moment, bin ich doch richtig, genau, 2023, also vor 2 Jahren.
Warte.
Da warst du auf den Lofoten. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, wahrscheinlich sogar im selben Raum, in dem du jetzt sitzt. Kannst du dich da erinnern, was du dann gemacht hast, wie es dann losging? Weil da stand ja das ganze Abenteuer Seven vs. Wild und Let's Dance noch bevor. Darüber wollen wir heute aber gar nicht so sehr reden, weil da gibt's zig YouTube-Videos und was weiß ich nicht. Draußen will bleiben hier der Motorrad-Podcast. Aber wie ging die Reise dann los, ausgehend von dieser Lofoten-Reise? Wir haben ein paar Stichpunkte von unserer Seite vorbereitet, aber wollen dich natürlich erstmal ungestützt fragen. Was ist dann passiert?
Puh. Stopp. Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss kurz ein bisschen spulen gehen. Ich glaube, damals, ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo wir einen Camper ausgebaut haben und ich viel in der Garage war und gestrichen habe und den Innenausbau vom Camper gemacht habe, weil ich immer gesagt habe, ey, ich habe eigentlich Lust nach Seven vs. Wild auch mal 2-3 Monate mit meinem Freund gemeinsam zu reisen, weil ich sonst halt immer nur auf meinem Bike alleine unterwegs bin. Und ich glaube, das war die Zeit, in der wir viel geschraubt und gearbeitet haben und auch viel hinter der Kamera. Also ich weiß gar nicht, ob die Leute es überhaupt wissen, dass man da über ein Jahr eigentlich einen Camper ausgebaut hat im Hintergrund, neben all den Reisen, die ja dann noch immer stattgefunden haben. Zu dem Zeitpunkt bin ich dann, glaube ich, auch, was heißt viel geflogen, aber ist das nicht auch der Zeitraum gewesen, wo ich von Miami nach Alaska noch gefahren bin und mit dem Motorrad noch auf Island war? Ich glaube,
auf jeden Fall.
Die Reisen in dem Zeitraum auch waren. Ja.
Krass, guck mal, dann hast du es ja doch ganz gut auf dem Schirm, weil das hatten wir uns auch so als Stichpunkte rausgeschrieben. Und bevor wir jetzt zu weit spulen und dann wieder die Details vergessen, lass uns mal kurz drauf blicken, weil für mich war das zum Beispiel ein Thema, das relativ prägnant ist. Davor bist du immer auf dem Motorrad unterwegs gewesen, so haben wir dich kennengelernt. Und jetzt sagst du, hey, dann kam halt der Schritt zum Camper-Ausbau. Eine Motivation dahinter hast du schon genannt. Du wolltest sozusagen zu zweit mit deinem Partner unterwegs sein. Hast dich damals entschieden, ja, nicht unbedingt mit dem Motorrad. Das Motorrad findet aber auch einen Platz auf dem Camper, wenn wir das so richtig gesehen haben. Aber für alle, die das nicht verfolgt haben, was hast du da für einen Bus ausgebaut? Was habt ihr da genau gemacht? Und war die Mitnahme des Motorrads ein Diskussionspunkt zwischen euch?
Ah, da gibt's keine Diskussion. Das muss man sagen. Ich bin kompromissbereit. Aber wenn es darum geht, das Motorrad zurückzulassen, dann wird diskutiert, bis ich gewonnen habe. Dieses Motorrad, das muss mit auf die Reise. Und das war tatsächlich auch gar kein Diskussionspunkt. Das war für uns beide völlig klar, dass es schön ist, wenn das Bike dabei ist. Und wir haben einen Mercedes-Sprint. Okay, warte, ich glaube, es ist eine Geschichte, die ich noch nie erzählt habe oder mich zumindest nicht dran erinnern kann. Ich erzähle mal kurz, wie es dazu gekommen ist, dass wir diesen Mercedes-Sprinter damals gekauft haben. Wir lagen so abends im Bett und hier gibt's sowas Ähnliches wie eBay. Keine Ahnung, wie das eigentlich noch heißt, aber haben darauf so rumgescrollt und dann so einen Camper gesehen, der auf den man bieten kann. Und der war super, super günstig. Also da hat irgendeiner mit 400 Euro raufgeboten und wir waren so, ja, okay, lass einfach 10.000 Euro bieten. Das klingt jetzt viel, aber in Norwegen ist das kaum was. Du kriegst die weg für 40.000. Das heißt, wir haben gesagt, okay, lass einfach mal 10.000 bieten und einfach die andere Person so ein bisschen nerven, dass es teurer wird. Und dann hat aber keiner mehr überboten. Und dann war es unser Mercedes Sprinter. Und dann haben wir so eine richtige Schrottkarre abgeholt und waren so, ach du Scheiße, das haben wir aber getan. Moment.
Nee, also für die 10.000 Euro dann oder für die 400?
Ja, für die 10.000. Ey, 400 wäre jetzt so krass gewesen. Also ja, 400 okay. Hat der vorher geboten und wir haben dann überboten mit 10.000 Euro, um halt die andere Person zu nerven, dass er das Auto nicht für 400 bekommt. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das denn überhaupt für 400 Euro, sondern das Auto wäre ja trotzdem okay, bekommen könnte. Aber dann haben wir es für 10.000 Euro abgeholt und haben halt gesagt, okay, lass uns das machen, weil wir könnten es halt einfach für das Doppelt- oder Dreifache wieder verkaufen, weil es ein absoluter trotzdem Schnapper war hier oben in Norwegen.
Ja,
und, so. Und dann haben wir die Karre abgeholt und uns gedacht, Alter, was haben wir hier eigentlich gerade gemacht und haben dann den Camper ausgebaut.
Gib mal kurz ein paar Rahmendaten. Also alter Mercedes, was für ein Baujahr, wie viele Kilometer hatte der da, damit die Schrauber hier bei uns so ein bisschen...
Oh, ich glaube, der hatte 180.000 Kilometer. Und Baujahr 2011, meine ich.
Oh ja, okay. Also gar nicht so schlecht. Allerdings muss man, und da greife ich vielleicht so ein bisschen vor, muss man bei diesen Mercedes-Transportern immer so ein bisschen dazu sagen, dass die nicht die, ich sag mal, rostunempfindlichsten sind.
Oh mein Gott, ja. Mhm.
Und du da wahrscheinlich trotz des geringen Alters und des geringen Kilometerstandes, so ein Diesel, der fährt ja eigentlich 600.000 Kilometer, wenn du Glück hast, ne? Eigentlich schon eine Bastelbude hast und in diese Richtung hat sich das ja dann auch so ein bisschen entwickelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Genau, da gibt's dann nämlich noch eine Geschichte. Und dann haben wir erstmal ein Jahr lang an dieser Karre geschraubt, dass die einigermaßen fahrtüchtig war und wir ja ein Bett drin hatten, eine Küche drin hatten. Sind wir losgefahren und haben gesagt, okay, komm, lass uns einfach mal 2-3 Monate zusammenreisen und sehen, wie uns das gefällt. Und dann entscheiden wir, wie wir weitermachen, ob wir gemeinsam weiterreisen, ob ich wieder alleine weiterreise, wieso. Der Plan ist aber erstmal spontan los. Naja, dann, ich schwöre es dir, auf den ersten 5 Kilometern, diese scheiß Karre, Hinterradachse, zack, klack macht das. Alles stinkt nach Rauch. Wir gehen raus und die Hinterradachse war im Arsch. 6.000 Euro. Und dann kommt eigentlich noch eine neue Geschichte darauf oben drauf, aber wenn ich die jetzt noch erzähle, dann dauert zu lange, aber all in all wurde ich dann noch verarscht. Von dem, kennt ihr den Tinder-Schwindler?
Ja, habe ich gehört.
Ja, der genau. War jetzt auch. Und so, ich schwöre es dir, es war so ein Typ, der mir auf Instagram geschrieben hat und meinte, ey, ich habe auch so eine Hinterradachse, ich bin gerade auf Teneriffa. Und weil das Auto dort wohl zu teuer war, rüber zu bekommen, hat er das in Einzelteile zerlegt und hatte dann die Hinterachse da, die halt genau die Nummer hatte, die ich brauchte bei unserem Camper. Und wir haben die halt auf eBay nicht richtig gefunden. Die ist super selten gewesen. Und dann war ich so, Alter, perfekt. Wie viel willst du haben? Er so, ja, ich will die eh nur loswerden. 500 Euro Anzahlung, 500 Euro, wenn sie bei dir ist. Er hat mir eine Versandnummer geschickt. Alles war legit. Er hat mir seinen Pass geschickt. Ich habe mit ihm Video gecallt. Ich habe ihn gesehen. Und er hat mir ein Foto geschickt von dem Papier, das er es abgeschickt hat. Und es war alles legit. Dann... Ich warte eine Woche. Ich denke schon so, naja, okay, Teneriffa kann ein bisschen dauern. Ich warte 2 Wochen. Ich denke, das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. Ich rufe ihn an. Er sagt, ja, ich habe gerade hier ein bisschen Probleme. Er ist Pilot gewesen, schon ein bisschen awkward. Es sind immer die Piloten, die so ein bisschen. Naja, und dann nach Woche 4, habe ich dann immer mehr rausgefunden, zum Beispiel, dass er über Photoshop eine Nummer bei der Versand Nummer weggefotoshoppt hat, dass die irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Nummern braucht, 17, aber da waren dann nur 16 als Beispiel, weißt du? Und dass dann er ein Buch geschrieben hat, das habe ich dann im Internet rausgefunden, mit irgendeiner Frau zusammen, ein Kochbuch, und dann dachte ich schon, das ist so awkward. Und dann habe ich die Frau angerufen, die auch so richtig komisch ihn gedeckt hat. Also genau so für die Leute, die Tinder-Schwindler geguckt haben, das war einfach ein fucking Tinder-Schwindler. Und er hat dann 500 Euro bekommen. Und auf schlau hat er dann, oh, da war ich auch ein bisschen dumm, dann habe ich noch irgendwas unterschrieben auf seiner E-Mail, also damit das bei dem Zoll rüberkommen kann, weil das unter 500 Euro eigentlich ja nicht geht, weil die ja viel, viel teurer sind. Normalerweise zahlt man halt so 6.000 Euro. Und dass ich halt reingeschrieben habe in die E-Mail, ja, wir sind Freunde, das kann rübergeschickt werden. Ja. Und damit hat er halt diese Bestätigung, dass wir befreundet sind, uns kennen und vor Gericht er theoretisch, glaube ich, sogar gewinnen könnte oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kompletter Wichser, hat mir 500 Euro abgezogen und ich habe einen Scheiß, also um die 500 Euro geht's nicht mal, aber ich habe einen scheiß Monat auf diese Achse gewartet und dann, Kuss geht raus an Hermanns, das ist so ein Mercedes, sagt man Händler, keine Ahnung, die dann uns gerettet haben unten im Süden Deutschlands. Und
wollte ich sagen, die deutsche Firma dann auch, ja?
Genau, die dann unsere Hinterradachse ersetzt haben. Und ohne die, Alter, wir waren am Arsch. Wir haben keine Leute gefunden, wir haben keine Hinterachse gefunden. Wir wurden, also das, genau, anyway, am Ende des Tages ging es dann auf jeden Fall weiter mit dem Camper, mit einem guten Camper, der gefahren ist. Dann sind wir nach Portugal gefahren, haben da unten ein bisschen gechillt. Und dann sind wir irgendwann wieder hochgefahren, weil wir Schnee vermisst haben. So ungefähr war die Story.
Jetzt haben wir sehr viel über die Technik gesprochen und die Reise an sich nur in einem Satz abgearbeitet. Dazu habe ich aber wirklich eine, ich sag mal, emotionale Frage. Denn wir haben uns jetzt ja schon einige Male getroffen. Hier auch schon im anderen Rahmen, haben Video zusammen aufgenommen und immer bist du quasi allein unterwegs gewesen, immer auf dem Sprung, hast dein Ding sozusagen für dich gemacht und hattest zwar mal teilweise Gesellschaft von deinem Bruder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die meiste Zeit aber eigentlich all alone am Reisen, ständig neue Leute, immer nur kurze Kontakte. Und dann gehst du zwar mit deinem Freund, aber für so lange Zeit auf so engem Raum auf Reisen. Wie war das denn für dich?
War eigentlich echt okay, aber ich muss sagen, dass ich trotzdem ich habe das vermisst, so zu reisen, wie ich vorher reisen war. Und das Geile war, dass mein Partner es auch vermisst hat, an seinem Ort zu sein und zu arbeiten. Und wir uns dann entschieden haben, okay, das ist geil, das können wir hier und da mal machen mit dem Camper, aber halt nicht auf unbestimmte Zeit, dass das unser Leben ist, dass wir im Camper leben. Wir haben uns dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, ich vermisse das Abenteuer. Also man hatte Abenteuer, es war alles perfekt, ich kann mich nicht beschweren. Es war saugeil, aber es hat mir dieser Reiz gefehlt. Wenn du zu zweit bist, gerade in einem Camper, dann passiert es oft, dass du einfach zu zweit im Camper chillst, dann spielst du irgendwelche Spiele, dann gehst du mal spazieren. Das fühlt sich so ein bisschen an, als ob du so ein Rentnerleben führst. Und es ist geil und ich liebe das auch, aber halt mal so für einen Monat. Das muss jetzt nicht mein ganzes Leben lang sein. Und auch wenn du zu zweit bist, dann ist es relativ schwer, meiner Meinung nach, das Abenteuer zu haben, was ich davor hatte, dass du so viele Menschen triffst, dass du wirklich einen Bezug zur Kultur entwickelst. Und das habe ich anders erlebt vorher mit meinem Motorrad, als ich unterwegs war. Und wenn ich jetzt so eine Reise mit meinem Partner machen würde, zum Beispiel in Vietnam, das habe ich gerade mit einem Freund gemacht, dass wir dort mit einem Roller reisen waren, dann ist es auch was anderes, weil du dort die Kultur anders kennenlernst und die Menschen anders kennenlernst, aber dann musst du auch erstmal irgendwie die Gelder haben, dein Van dahin zu bekommen oder was weiß ich. Also für mich war das eine absolut schöne Reise, aber ich habe währenddessen schon das vermisst, auf meinem Motorrad zu sein und mehr Menschen kennenzulernen und was über die Länder zu lernen und Kulturen zu lernen, weil ich hatte das Gefühl, dass das uns als Paar sehr gestärkt hat und gut getan hat, aber nicht, also klar, mir ja auch, logisch, aber nicht diesem Reiseaffe, der raus will, der die Kulturen, der dieses Motorradfahren liebt. Es war anders. Und deswegen haben wir dann nach 3-4 Monaten gesagt, okay, irgendwie ist es zwar schön, aber es ist nicht das, was uns beide so richtig erfüllt. Und haben dann gesagt, okay, komm, wir machen es wieder so, du lebst in Norwegen und es ist einfach gut so. Egal wie viele Leute da draußen sagen, oh, das ist ja keine richtige Beziehung, das ist ja kaputt. Wir haben für uns rausgefunden, dass genau das, was für uns funktioniert, wenn ich 1-2 Monate reisen bin, 1-2 Monate hier bin. Das ist das, was funktioniert und das, was uns so glücklich macht. Und haben uns jetzt dazu entschieden, das erstmal so zu machen. Und so haben wir das jetzt die letzten 2-3 Jahre auch wieder gemacht. Genau. Und
an der Stelle vielleicht ganz kurz, weil ich ja immer wieder mitbekomme, das war auch in der letzten Folge ja das Thema, dass sich Leute daran irgendwie stören, wie andere Leute ihre Beziehung führen. Wenn ihr das da draußen jetzt hört und ihr sagt, das geht ja so gar nicht und so führt man keine Beziehung, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an interessiertunsnicht@gasgeflüster.de, aber lasst einfach in Ruhe, das ist doch einfach ihr Ding. Wir werden diese E-Mail sehr aufmerksam lesen und zur Kenntnis nehmen. Ich habe zu der Reise aber noch eine andere Frage außerhalb der Beziehung oder vielleicht war das ja auch ein Ventil. Wir haben ja drüber gesprochen, du hattest dein Motorrad mit dabei. Bist du denn dann dort auch viel zum Fahren gekommen? Wie war das?
Ja, doch, schon. Und das war auch immer schön. Das Ding ist, ich hatte so eine Yamaha XT550 dabei, so eine Maschine, mit der ich damals auch in Afrika unterwegs war. Und die hat hier und da leider auch ein paar Probleme gemacht. Also es war super schwer, die anzukicken.
Hat die nicht sogar gebrannt oder so?
Ah nee, das war die andere Maschine. Ja, das ist dieselbe Maschine, aber also dasselbe Modell, aber eine andere Maschine. Genau. Oh ja, auch eine andere Geschichte. Ey, so dumm. Da wollte ich wieder reisen gehen, habe die Maschine aufgebaut mit meinem letzten Geld damals und bin dann zur Tankstelle gefahren. Wollte das erste Mal tanken, damit ich losreisen kann. Und dann ist sie einfach abgebrannt. Also es war richtig traurig. Und ich hatte noch einen Kumpel hinten drauf, der mir beim Schrauben geholfen hat. Und der ist auch, also er ist nicht mit abgebrannt, aber der hat auch gebrannt. Und dann mussten wir ihn erstmal löschen, dann mussten wir das Motorrad löschen. Und seitdem ist halt mein Motorrad komplett im Arsch gewesen. Aber
Moment kurz, wie ist das passiert? Ist der Benzin irgendwo heiß drauf? Oder hat irgendjemand gesagt, wäre jetzt eine geile Idee, mit dem Feuerzeug da ranzugehen? Oder?
Nein, ich vermute, dass wir diesen Schlauch zwischen Vergaser und Tank, dass der total porös war, ist einfach durchgelaufen und dann irgendwie auf den Krümmer rauf. Das ist so unsere Vermutung, kann natürlich auch sein, es war alles so in einer Stresssituation, vielleicht ist auch irgendwie ein bisschen Benzin daneben gelaufen beim Einfüllen, was ich eigentlich nicht glaube, weil ich das so oft in Afrika hatte. Oh, wart ihr mal in Afrika mit dem Motorrad? Die haben dann immer so extra viel reingefüllt. Und ich saß immer einfach auf meiner XT drauf und die haben dann immer einen Liter mehr reingefüllt, der einfach daneben gelaufen ist, damit die halt mehr Geld einsacken können. Und da ist mein Motorrad nie abgebrannt.
Aber man muss umgekehrt sagen, sie bescheißen dich ja nicht. Weil sie sie nehmen ja nicht so viel Geld für was sie nicht erliefert. Den Liter haben sie dir gegeben, dass dein Motorrad den halt nicht gefasst hat. Das ist ja nicht deren Problem.
Das ist mein Problem, nicht deren Problem, das stimmt. Und das ging immer gut. Und dann denke ich mir, selbst wenn da was daneben gelaufen wäre oder ist, weiß ich nicht, vielleicht ist es passiert, dann denke ich mir, Alter, es kann doch nicht sein, dass genau in dem Moment, wo ich jetzt mein Motorrad aufgebaut habe, die Karre abbrennt. Aber passiert alles immer aus dem Grund, denn genau aus dem Grund bin ich damals zu Harley gekommen und habe meine Harley-Nightster-Kooperation bekommen, die erste riesengroße Kooperation, wo ich dann in der Lage war, mit rumzureisen. Und sonst hätte ich das niemals gemacht. Ich liebe Yamaha, Alter. Ich liebe Yamaha XC 550, mein Traumbike. Ich hätte das niemals aufgegeben. Aber ich hatte halt einfach kein Geld und dachte mir, okay, Harley fühle ich jetzt eigentlich nicht so, aber dann mache ich's mal. Und jetzt muss ich echt sagen, so die Clonky ist schon ein geiles Bike.
Ja, erzähl mal, weil das Harley-Thema ist ja auch eins, was mich persönlich immer sehr umgetrieben hat. Harter Verfechter.
Eher aufgeregt, muss man an der Stelle sagen. Genau, es ist ja für dich ein Reizthema. Da kriegt der Jan ja schon einen hohen Puls und eine dicke Schlagader, wenn er es nur hört. Das ist für ihn alles Chopper.
Wobei ich dazu sagen muss, ne, das gab ja jetzt so ein bisschen Ansatz, auch in diesem Podcast umzudenken. Thilo war ja zuletzt zu Gast, der ja auch alles andere als ein Harley-Jünger sozusagen war. Mich regen ja diese Leute auf, diese Kuttenträger, Glatzköpfe, Anwälte, Zahnärzte und so weiter, die dann aber einen auf dick machen und einfach viel zu laut durch die Stadt fahren und nerven. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache, denn vielleicht hast du es verpasst. Am 5. und 6. Mai dieses Jahres haben wir ein ganz spezielles Community-Event für dich. Gemeinsam mit der Motor Racing School gehen wir auf die Rennstrecke nach Oschersleben. Wir haben dafür eine eigene Box im Paddock nur für Gasgeflüsterhörende organisiert. Wenn du also Lust hast, mit uns im Kreis zu fahren, dann melde dich bei uns. Egal ob Vollprofi oder absoluter Neuling, Platz ist für alle und wir freuen uns auf Benzingespräche in ungezwungener Atmosphäre. Wenn du Lust hast, dann melde dich bei uns, schick eine E-Mail an info@gasgeflüster.de oder schreib uns eine Nachricht auf Instagram. Wir versehen dich dann mit allen weiteren Informationen. Aktuell sind noch einige wenige Plätze frei, also melde dich am besten heute und jetzt zurück an den Stammtisch.
So, jetzt haben wir aber Ann-Kathrin hier am Tisch. Genau. Die hatte quasi die andere Geschichte nochmal, weil sie hat ja als Frau in Anführungsstrichen, also im Sinne von zierlichere Person, es geschafft, dieses Motorrad in Bereichen zu bewegen, die Thilo mit dem Bike noch nicht mal angegangen ist. Ne? Stichwort Island, Stichwort Thailand. Und da sind wir ja quasi genau in unserem Metier im Thema Motorradfahren auf besonderen Pfaden und bei deiner Reisewelt. Und der erste Trip in diesem Rahmen der Kooperation ging ja tatsächlich dann auch nach Island. Das war ja der erste Schritt, den du damit gemacht hast, ne? Und das war dann für mich, wo ich gesagt habe, Alter, also klar, mit der XT kann ich mir das vorstellen, mit jedem Offroad-fähigen Bike auch, aber nicht mit der Harley. Wie kam es, also warum dann ausgerechnet Island? Wie kam es denn ursprünglich da überhaupt dazu?
Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Es war wieder so eine Schnapsidee. Wahrscheinlich habe ich irgendwelche Bilder im Internet gesehen und mir gedacht, oh wow, Island sieht ja ganz cool aus. Da will ich jetzt unbedingt hin. Und es war auch der Punkt, dass ganz, ganz viele Leute, auch in meinem Bekanntenkreis und auch Leute auf Social Media und gerade diese ganze Motorradszene mir geschrieben hat mit, mit einer Harley kannst du da nicht rüber, das ist hammerdumm. Und dann dachte ich mir so, also das ist bei mir dieser Punkt, wo ich mir denke, yo, okay, ich muss das für mich und mein kleines Ego ausprobieren, ob ich dazu in der Lage bin. Weil wenn jemand sagt, das geht nicht, dann muss ich mir das selbst beweisen, dass es wirklich nicht geht. Und in meinem Kopf dachte ich mir so, ja, also so schwer kann es jetzt auch nicht sein, mit einer Harley da durchzufahren. Und ich muss auch ehrlich sagen, Harley hat mir damals sehr den Rücken gestärkt und diese Nightster umgebaut. Also das ist eigentlich keine Nightster mehr, sondern ein Zwischending zwischen der Panamerika und der Nightster. Das heißt, eigentlich hast du an dieser Nightster alle Offroad-Parts, die du an der Panamerika brauchst. Das Einzige, was du an dieser Nightster noch hast, was dich stören könnte, ist, dass das Motorrad halt tiefer liegt. Für mich ist es aber total geil, weil ich mich absolut sicher auf diesem Motorrad gefühlt habe und mit beiden Füßen immer den Boden berühren konnte, was halt zum Beispiel nicht mal bei der XT der Fall war. Und wenn die Maschine umgekippt ist, hatte ich halt den Schwerpunkt so weit unten, dass ich auch alleine die Maschine ohne Probleme hochheben konnte, was ich teilweise bei der XT mit viel Gepäck nicht konnte. Das heißt, das war für mich so der erste Pluspunkt. Und natürlich, wenn ich jetzt im Offroad, also ich habe teilweise Wasserdurchfahrten gemacht, die war so ein Meter hoch Wasser und dann habe ich irgendwie den Luftfilter zugeklebt mit meinen Klamotten und Klebeband drüber und irgendwelche Metallsachen, dass halt nichts reinläuft. Und genau das ist halt das, wo viele Leute sagen, oh, es ist so dumm, aber es ist das reinste Abenteuer gewesen. Diese Maschine ist mir so ans Herz gewachsen. Ich habe vorher Harley nie auf dem Schirm gehabt, aber diese Nightster, dieses Bike, was ich mit der durchlebt, also ich bin von Miami nach Alaska damit gefahren, ich war in Island, habe irgendwelche Wasserdurchfahrten gemacht und das hat immer geklonkt, also da waren immer Steine unter mir und manchmal, ich weiß noch einmal, oh mein Gott, da bin ich durch so eine Wasserdurchfahrt gefahren und dann wollte ich da einfach so rüberballern mit meiner Harley und das Geile war noch, da waren so zwei Männer hinter mir mit so einer richtig perfekten BMW GS 1250er oder wie die Dinger heißen und dann sind die stehen geblieben und sind nicht durch diese Wasserdurchfahrt und da habe ich mir gesagt, okay, du musst da durch, dann bin ich mit meiner Harley da durchgefahren. Die Männer sind umgedreht und dann hing ich aber auf so einem fetten Stein mit Klonki, also so habe ich mein Motorrad irgendwann mal genannt, weil es immer geklonkt hat, wenn ich mit Steine gefahren bin. Und dann hing mein Motorrad auf so einem fetten Stein und beide Reifen standen in der Luft, weil es nicht dazu in der Lage war, halt rüberzufahren. Aber ich bin halt einfach rübergefahren und dann stand mein Motorrad da und ich denke, hey, warum kann ich nicht weiterfahren? Steig ich auf mein Motorrad, steht einfach auf so einem fetten fucking Stein. Naja, aber habe ich dann auch hinbekommen, konnte das Motorrad wieder...
Alleine dann auch tatsächlich?
Nee, damals habe ich tatsächlich zwei Leute kennengelernt, mit denen ich dann damals, ich glaube, irgendwie 3-4 Tage reisen war. Und der hat mir geholfen. Und dann habe ich später noch jemanden kennengelernt, mit dem ich dann in Island, glaube ich, auch nochmal 2-3 Wochen reisen war zusammen. Also auch da, klar, ich gehe alleine reisen, aber ich lerne immer wieder Leute kennen, gerade Motorradfahrer, mit denen ich dann auch super gerne gemeinsam mal einfach 1-2 Wochen reisen gehe. Und ich glaube, dass ich es alleine hinbekommen hätte, ja. Aber ich habe es nicht alleine bekommen. Also da hat mir jemand geholfen.
Genau. Bevor wir jetzt auf deine anderen Reisen eingehen, möchte ich einmal kurz einen Spoiler sozusagen haben. Wie sah das Motorrad aus, als du das bei Harley zurückgegeben hast? War das noch fahrtüchtig oder war Klonki ein einziger Klonkhaufen?
Das war tatsächlich fahrtüchtig und da muss ich auch echt mal Props aussprechen. Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie mit denen kooperiert habe oder so, sondern es ist wirklich, dass ich immer gehört habe, oh, Harleys halten nicht lange und machen viele Probleme. Und klar, hier und da hatte ich auch Probleme. Ich will nicht sagen, dass alles immer nur perfekt war. Aber all in all war das Motorrad von all den Motorrädern, die ich bisher hatte, die am besten durchgehalten haben. Also das muss ich echt sagen. Klonki kam zwar zurück mit hier und da schon ein paar Problemen, aber die Karre ist gefahren. Und dann hat Harley die wieder aufgearbeitet mit neuen Offroad-Reifen und ich glaube, den Lenker haben die nochmal verstellt oder einen neuen ran gemacht. Ich weiß nicht mehr genau. Wurde auf jeden Fall nochmal aufgepimpt und dann ging es mit dem Motorrad von Miami nach Alaska. Und auf der Reise zum Beispiel hatte ich kein einziges Problem mit der Maschine. Und es sind ja tausende Kilometer, die ich da hingelegt habe. Ja, und auch in der Kälte und so. Also das ist echt.
Vielleicht für die Leute, die das jetzt auch zum ersten Mal hören, welchen Zeitraum? Du hast das Motorrad rüber verschifft offensichtlich. Das
geflogen
war also nicht
tatsächlich. Also auch für die Leute, die das schiffen wollen. Schiffen dauert ja einen Monat. Und Fliegen dauert halt, dann ist es in einer Woche oder so drüben. Und das hat uns, glaube ich, irgendwie 1.000 Euro mehr gekostet. Und das ist natürlich ein Preis. Aber wenn du dann bedenkst, dass du irgendwie da drüben noch warten musst, dir ein Hotel nehmen musst oder was weiß ich nicht, da alles passieren kann, ist das tatsächlich gar nicht so ein großer Preis. Und also es klingt jetzt krass, 1.000 Euro sind super viel. Aber das Ganze darüber zu befördern, kostet dich halt sowieso schon sehr, sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und da vielleicht einfach nochmal informieren, ob man die Karre nicht vielleicht
inklusive
doch
Zoll und allem. Also muss man das verzollen, ja, wenn man das... Okay, krass.
Muss man verzollen? Also ist nicht auf Deutschland zugelassen gewesen? Normalerweise kann ich doch mit meinem Auto einfach...
Wir hatten... Oh, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es waren auf jeden Fall viele Papiere, die man regeln musste. Das und ja, da war irgendwas mit einem Zoll und dann brauchte man so ein... Papier und das ist bei uns nämlich noch verloren gegangen und ohne dieses Papier kommst du nicht rein und kannst dein Motorrad drüben nicht fahren. Und das ist dann aber, glaube ich, beim Zoll, also vielleicht glaube ich auch gerade komplett Müll, ist schon so lange her, aber es ist, glaube ich, dann beim Zoll verloren gegangen und dann mussten wir das neu beantragen und dann musste ich in Miami, glaube ich, eine Woche warten. Mich nervt das so, dass ich gerade nicht mehr den Namen davon weiß.
Nicht so schlimm, auf jeden Fall Lesson learned so für alle da draußen. Ne? Haltet eure Papiere zusammen, so dann spart ihr euch auch diese Woche Wartezeit und die 1.000 Euro. Denke ich mal, muss man dazu sagen, ist es auch von daher wert, weil du einfach sofort loslegen kannst. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich jetzt mir irgendwie sowas vorgenommen habe und irgendwie auf Reisen gehen möchte dann und weiß, es steht vor der Tür, dann möchte ich halt nicht nochmal 4 Wochen warten, sondern ich möchte jetzt losfahren, jetzt starten und jetzt, so wie du es immer beschreibst, ins Abenteuer starten. Das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Und wenn ich das richtig erinnere, hattest du ja mal abgesehen von diesen Zollpapieren gleich noch zu Beginn mit krasse Angina oder was du da hattest, irgendwie zu kämpfen ganz am Anfang in Miami. Und das ist ja irgendwie was mir bei dir auch immer wieder auffällt, kommen wir vielleicht auch noch dazu, wenn wir über Vietnam sprechen. Du lässt dich ja auch, ich sag mal, von körperlichen Gebrechen nicht irgendwie abhalten. Also quasi Eisbaden mit Angina und Reisen, Zelten unter allen Bedingungen, egal ob so ein bisschen in Schnupfen. Aber da wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Wie ging es denn dann weiter von Miami, nachdem du
auf Florida gesetzt hast? Genau, ich möchte mal meine Frage wiederholen. So, also Reisedauer, wie viel Kilometer hast du abgespielt und wie oft warst du tatsächlich auf dem Motorrad unterwegs, jeden Tag?
Damals war ich, glaube ich, insgesamt, ich will keine Lügen erzählen, aber ich glaube, ich war 4 Monate in Amerika mit einem kleinen Break, weil ich einmal durch Afrika 200 Kilometer durch so eine Wüste gelaufen bin. Und dann habe ich das Motorrad in Arizona stehen lassen, meiner Familie, die ich kennengelernt habe, und bin dann da wieder zurückgeflogen. Und wie viele Kilometer am Tag, das kann ich gar nicht sagen, weil manchmal lerne ich eine Familie kennen, zum Beispiel auf Vancouver Island habe ich eine Familie kennengelernt, mit denen ich dann outdoor gelebt habe, irgendwie eine Woche, und dann fährst du ja gar nicht weiter. Dann bist du da und lässt das Motorrad dort stehen und lebst mit den Einheimischen da irgendwo in einem Busch. Und dann gibt's aber auch Tage, zum Beispiel relativ zum Ende hin, bin ich dann vom Yellowstone da, glaube ich, nach Alaska hochgefahren innerhalb von 2-3 Tagen. Also da habe ich dann etliche Kilometer hingelegt. Das ist völlig unterschiedlich. Aber im Schnitt würde ich sagen, vielleicht 200 Kilometer am Tag.
Die Gesamtstrecke war wie lang?
Oh, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe auch nicht die Strecke direkt genommen, so von Miami nach Alaska hoch, sondern ich bin kreuz und quer gefahren. Und ich bin nie jemand gewesen, der jetzt irgendwie, ich glaube,
aber das
8.000 Kilometer oder so?
Ich würde sagen, 8.000 bis 10.000 müssen das mindestens sein, weil ich bin ja letztes Jahr mit dem Camper quasi von Colorado, Denver, da nach Seattle hochgefahren, was quasi nicht mehr, da ist es nicht mehr weit bis Vancouver Island. Und das waren schon 3.000 Kilometer. Miami ist ja quasi nochmal auf der anderen Seite sind nochmal 3. Wahnsinn. Plus dann nochmal hoch nach Alaska sind es nochmal 1,5. Also 7 bis 8 waren es mindestens.
Und dann hast du ja auch thermisch alles mit dabei, oder? Von Hitze bis absoluter Kälte.
Das war ganz schön problematisch.
Warst du darauf vorbereitet? Und dann abschließend noch die Frage, du hast gerade nämlich so durchklingen lassen, ja mal Familien kennengelernt. Und das war ja das, was wir auch in der ersten Folge so gehört haben, dass du wirklich auf die Leute zugegangen bist, damals noch gar nicht das Budget überhaupt hattest, jetzt zu sagen, hey, ich steige jetzt hier Fancy Pants in irgendeinem Hotel ab. Wie muss man sich das so vorstellen? Also Ausstattung, was hast du da so mit auf so einem Trip, der alle klimatischen Bedingungen fordert? Und wie reist du dann dort? Hotels, Leute, Zelt?
Also erstmal, ich bin in Miami gestartet, auch gar nicht mit dem Wissen, oh, ich will jetzt nach Alaska hoch. Also meine Reisen waren immer so, dass ich irgendwo hin bin, aber gar nicht wusste, wo ich von dort aus hinfahre, weil ich das auch liebe, mich treiben zu lassen von den Menschen, von dem, was vor Ort passiert. Und dementsprechend auch schon direkt die zweite Frage, ich schlaf meistens im Zelt oder bei Menschen, die ich kennenlerne. Ganz oft dann aber auch dort im Garten im Zelt. Also es ist sehr, sehr selten, dass ich Menschen kennenlerne, wo ich auf dem Sofa schlafe. Auch da irgendwie aus Sicherheitsgründen bin ich eher so, dass ich mich fast sicherer fühle, einfach im Zelt im Garten. Mhm. Genau. Und dementsprechend bin ich dort mit sehr wenig Klamotten hingefahren, weil ich dachte, na, Miami ist ja warm, was brauchst du da? Und dann dachte ich so, vielleicht fahre ich nach Mexiko, auch warm. Und habe dementsprechend Wintersachen gar nicht mitgenommen. Und wollte dann nach Mexiko rein. Und dann habe ich aber vor der Grenze Menschen kennengelernt, die Geschichten erzählt haben aus ihrem Bekanntenkreis, dass dort gerade Frauen, die über diese Grenze gehen wollen, zwischen Amerika und Mexiko, wenn die diese alleine überqueren in diesem Grenzgebiet, dass denen ganz oft Arme und Beine abgeschnitten werden und die dann als Sexsklaven verkauft werden. Und Was? Das gilt jetzt nur an dieser Grenze. Das ist nicht, wenn du jetzt nach Mexiko reinfliegst, sondern nur in diesem Grenzgebiet. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich jetzt mit meiner knallroten Lederkombi und dieser Harley Knights da und meinen, keine Ahnung, blauen Augen, blonden Haaren oder was weiß ich, da über die Grenze fahre, hatte ich irgendwie Schiss davor, dass das passieren kann. Und bin dann umgedreht und habe gesagt, okay, Bruder, komplett in die andere Richtung und bin nach Alaska hoch. Und ich habe es damals irgendwie gar nicht richtig glauben können, weil das klingt für mich total krank. Habe mich dann aber ein bisschen durchgelesen und habe der Familie zumindest so viel Vertrauen geschenkt, dass ich gesagt habe, okay, ich lass das mit der Grenze. Und wenn man das machen sollte, dann vielleicht das
Ich musste kurz daran denken, so ein bisschen an den leider wiedergewählten Trump, der sagt, they are eating the dogs, they are eating the cats. Aber egal, darüber wollen wir gar nicht politisch abschweifen, aber da musste ich gerade dran denken. Entschuldige, wollte ich eigentlich nicht unterbrechen, aber dann doch.
Naja, politisch ist auch immer ein ganz anderes Ding da unten, ey, das ist so krass. Kennt ihr einzelne Regeln da unten? Also zum einen, ich weiß nicht, wie ich da drauf jetzt gekommen bin, aber ich bin mal mit einer Motorradgruppe da unten unterwegs gewesen und hatte einen Helm an, aber keine Motorradschuhe, sondern so Outdoor-Schuhe. Dann hat die Polizei mich angehalten und mir gesagt, das ist nicht erlaubt, du brauchst richtige Motorradschuhe. Und dann denke ich mir, okay, eigentlich ja geil, dass du wirklich so diese Ausrüstung brauchst. Ja. Das Ding war aber, dass ich mit Leuten unterwegs war, irgendwie fünf anderen, die keinen Helm anhatten. Mhm, das krass. Heißt, die Regel dort ist, dass du also in, keine Ahnung, welchem Staat ich da damals unterwegs war, ich glaube Florida oder so, und dass die dann gesagt haben, die ohne Helm, die sind legal, aber wenn du keine Motorradschuhe trägst, ist es illegal. Ich denke mir, Alter, du kannst ja ohne deine Füße leben, aber ja nicht ohne deinen Kopf. Solche Regeln habe ich dort.
Was hast du da gemacht in der Situation? Also waren die dann so knallhart und haben gesagt, du darfst nicht weiterfahren?
Ah, nee, ich habe gesagt, also es war okay, dass ich gesagt habe, okay, ich besorgt Motorradschuhe, zieh die an. Die waren sehr gnädig dann mit mir, aber trotzdem fand ich das verrückt. Und solche Sachen habe ich da so unendlich oft erlebt, auch in Florida. Keine Ahnung, irgendwelche, da bin ich mit einer Familie spazieren. Und ich wusste, weil ich das irgendwann mal gegoogelt habe, dass es vielleicht nicht so schlau ist, mit einem Hund an so einem See oder Gewässer lang zu laufen, wo die Krokodile oder Alligatoren drin sind. Naja, was macht die Familie? Die läuft mit ihrem Alligator direkt an diesem
Gewässer lang. Mit dem Hund oder mit dem Alligator?
Ah nee, mit dem Hund, aber in dem Wasser ist Alligator. Warte. In dem Wasser sind die Alligatoren gewesen. Und dann meinte ich so, hä, aber sollte man nicht eigentlich den Hund nicht am Wasser haben? Und dann haben die mich irgendwie ausgelacht, weil die noch nie Probleme hatten. Und dann wurde einfach der Hund gefressen.
Nein. Von
dem Alligator im Wasser. Nein. Und dann denke ich mir, Alter, wie so Florida wirklich, Florida wie, ist während anders.
Du da warst.
Ja, und dann frage ich mich auch, wie kann das sein, dass es vorher nie passiert ist, aber genau in diesem Moment, wo ich da bin und das Problem anspreche, dass genau dann der Hund, aber egal. Solche Geschichten hast du in Florida, also Florida ist wirklich anders. Boah, ich bin ultra schockiert
gerade.
Ja. Thema Hund, als ich jetzt gerade in Vietnam unterwegs war, haben die Hunde da getötet mit einem Flammenwerfer, weil die sagen, wenn die Hunde, also die essen dort Hunde teilweise, wenn die Hunde dort essen und töten mit einem Flammenwerfer, dass der Hund besser schmeckt, weil der ja vorher Adrenalin ausstößt durch die Stresssituation des Todes. Also das sind teilweise andere Kulturen, andere Sinn. Das ist krank teilweise, was du also
erlebst. Wir wollten heute über die positiven Sachen reden. Wir haben das letzte Mal so über die dunkle Seite gesprochen. Kriegen wir über den Bogen hin, weil ich bin gerade sonst völlig den Glauben.
Wir kriegen den Bogen hin.
Auf jeden Fall. Denn da sind ja noch so viele Dinge mehr passiert als gefressene Hunde. Du hast ja auch anderweitig Grenzerfahrungen gemacht, wenn ich das richtig... Warte doch. Grenzerfahrung ist ja zum Beispiel auch mit den Leuten da unten in den Südstaaten, warst du zum Beispiel auf der Schießanlage, ne? Ich glaube, wenn ich das mitbekommen habe, war das ja auch was eigentlich so für dich eine ganz coole Erfahrung war, auch wenn man das vielleicht in Deutschland nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann. Und das war ja auch so ein bisschen so ein Aufregerthema in der Community damals. Wie hast du denn quasi den Umgang der Leute da mit dem Thema und den Waffen wahrgenommen? Also quasi dort vor Ort, weil das scheint ja da einfach völlig normal zu sein. Und du hast ja quasi dieses Angebot bekommen, dich da selber mal auszuprobieren.
Genau, also ich erzähle erstmal die Geschichte, wie das dazu gekommen ist, dass ich das ausprobiert habe. Ich bin mit meinem Motorrad unterwegs gewesen und da kam, glaube ich, irgendwie, was war das? Ein Tornado, glaube ich?
Gibt's da, ja?
Ja. Keine Ahnung, warum ich gerade überlegt habe, das Wort klingt so falsch. Ich habe an Taifun gedacht, aber ist Taifun
Das ist Asien.
Typhoon und Hurricane genau, sind ungefähr das gleiche.
Genau, das hatte ich gerade in Vietnam. Oh mein Gott, okay, jetzt ja, habe ich okay, sorry. Genau, der kommt Tornado, der kommt später, der Typhoon, aber jetzt erst war der Tornado in Amerika. Und dann bin ich vor dem geflüchtet und habe eine Familie kennengelernt, die mich aufgenommen haben. Und da war ein Polizist, der mit seinem Sohn geschossen hat. Und der Polizist hat gesagt, ey, ich will dir das beibringen, komm mal mit, ich zeig dir, wie man schießt. Und ich, als jemand, der in diese Familie kommt und aufgenommen wird, das ist fast so eine Art, es hat sich unhöflich angefühlt, das auch abzulehnen. Und auf der anderen Seite, auch um mir selber treu zu bleiben und ehrlich zu sein, fand ich es auch interessant. Ich habe noch nie in meinem Leben geschossen, das mal auszuprobieren, gerade mit einem Polizisten, der das professionell macht, der davon die Ahnung hat, der dieses Schießgrundstück da hat, habe ich mir gesagt, okay, das probiere ich aus. Und so bin ich dazu gekommen. Und wie ich halt bin, teile ich alles ehrlich auf Social Media und dementsprechend gehört das Thema auch ehrlich dazu und habe das dann gezeigt. Und dass das hier und da für Aufruhr sorgt, ist auch völlig verständlich und auch völlig okay. Auf der anderen Seite darf man niemals vergessen, dass wenn Leute dort draußen dann auf meinem Social-Media-Account Sachen schreiben wie du bist der Grund, warum Menschen sterben oder du bist der Grund, warum hier Waffen verschönigt werden, das ist Quatsch. In Amerika sind die Waffen ganz, ganz großer Bestandteil, die weiß ich nicht, wenn wir vielleicht von unseren Großeltern Ringe erben oder Ketten, erben die ihre Waffen. Und da kann man sagen, das ist scheiße und das ist kacke, dass diese Waffen dort so einen Gebrauch haben. Das ist in dieser Gesellschaft, gerade im Süden Amerikas, aber kaum wegzudenken. Wenn du diesen Menschen die Waffen nehmen würdest, da würde eher Krieg ausbrechen. Also ich bin auch absolut kein Mensch, der jetzt irgendwie Waffen verherrlicht oder das schön findet, dass die existieren. Ich würde mir wünschen, dass Amerika ohne Waffen funktionieren kann. Das Ding ist, als ich dort bei den Einheimischen war und die gefragt habe, ey, was würdet ihr denn machen, wenn Biden jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir nehmen die Waffen weg. Das funktioniert dort nicht. Jeden Mittwoch ist dort so ein Schwarzmarkt und die Familien gehen im Süden dorthin und kaufen sich diese Waffen. Das heißt, diese Waffen sind gar nicht eingetragen. Wenn diese Waffen
so krass
weggenommen werden, dann
ist Alarm, ja,
haben so, die halt ja. Trotzdem. Ich habe die meisten Familien, die ich dort kennengelernt habe, und es ist nicht gelogen, die haben zwischen 100 und 200 Waffen in ihrer Garage oder in ihrem Keller gehabt.
100 bis 200?
Du kannst die nicht wegnehmen. Ja, und die haben auch gesagt, wenn irgendwer denen die Waffen wegnehmen will, dann würden die den einfach umbringen, dass keiner auf deren Grundstück
also
kommt.
Also ich glaube, damit ist schon das Problem recht gut zusammengefasst und führt ad absurdum, dass du jetzt als Person schuld bist, wenn sich irgendwelche Leute dort mit Waffen umbringen, wenn du mit jemandem auf den Schießstand gehst. Ich glaube, ja, wäre schön, wenn es nicht so wäre. Die gerade deutsche Nation sollte da mal ein bisschen aufpausen, wenn sie sagen, ja, bloß nicht die Waffen, wenn man in Deutschland über das Tempolimit spricht, dann sind wir da ja genauso irrational, was das irgendwie so angeht. Uns nimmt niemand das Tempolimit weg. Das ist die große Freiheit, die wir hier in Deutschland haben. Also Irrationalität gibt's an jeder Stelle. Ich möchte trotzdem diesen Bogen noch wieder spannen zurück zum Reisen. Moment,
eine Frage habe ich dazu tatsächlich noch, denn wir haben jetzt quasi über das Pro und Contra und die sozialen Konflikte und Konsequenzen da gesprochen. Aber wie war's denn? Also ich meine, das ist ja eine besondere Erfahrung, wenn man das erste Mal gemacht hat.
Boom!
Also das Schießen war krass. Also ich hab halt vorhin nicht geschossen und ich dachte, ich kann das gar nicht. Aber es war voll, also es hat schon Spaß gemacht. Und das ist wahrscheinlich jetzt wieder, wenn man das so sagt, dass es problematisch ist. Aber ich bin einfach ehrlich zu mir selbst. Es hat Spaß gemacht, dort zu schießen. Es hat Spaß gemacht, diese Erfahrung zu machen. Und ja, ich durfte ganz, ganz viele verschiedene Waffen ausprobieren. Und die haben dann teilweise so, keine Ahnung, irgendwelche Munition 500 Meter weiter weggelegt. Und dann durfte ich darauf schießen. Und dann hat es so Boom gemacht. Und das war eine krasse Erfahrung auf jeden Fall. Und seitdem würde ich behaupten, ich kann ein bisschen zielen.
Aber zu dem Reisen jetzt komme ich doch wieder zurück und den Bezug können wir trotzdem nehmen. Du sagst ja, also machst das alles auf dem Motorrad. Wie lernst du denn dann bei so einem Land, wenn du doch viele Strecken machst, die Leute dort kennen? Also das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon mal so ein bisschen gefragt. Da war es ja aber auch viel so, dass du, glaube ich, berichtet hattest, hey, du brauchst also einfach Kohle, da bist du auf irgendwelche Bauernhöfe gefahren, hast dir angesprochen, kann ich dort helfen, kann ich irgendwas machen und so weiter. Ich glaube, der Fokus hat sich ja bei dir wahrscheinlich jetzt ein bisschen verändert. Wie kommst du dort ins Gespräch mit Familien, dass man sich dort so kennenlernt, dass man auch sagt, hey, klar, ich kann das Zelt bei uns im Garten aufbauen?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich das eigentlich nie verändert habe, auch wenn ich jetzt vielleicht die finanziellen Mittel hätte, zu sagen, okay, ich schlafe jetzt jede Nacht im Hotel, es ist einfach nicht meine Wertvorstellung. Ich liebe das, die Menschen kennenzulernen. Und dann habe ich auch in Miami an Türen in Miami, in Amerika an den Türen geklopft und dort, Alter, jetzt kommt wieder das nächste Gesetz. Dann haben die in Amerika das Gesetz, dass die, wenn du auf deren Grundstück bist, dürfen die dich erschießen. Aber die müssen dich erschießen, weil wenn die nur in dein Bein schießen, dann darfst du die wieder verklagen und dann sind die am Arsch. Das heißt, wenn ich an der Tür geklopft habe, dann habe ich immer mit dem Rücken geklopft, weil die halt ganz oft die Waffen auf einen gerichtet haben, weil das ist halt, eigentlich gehst du in Amerika nicht auf irgendein Grundstück. Aber dann habe ich den Rücken da gezeigt und dann habe ich ein bisschen meine Situation erklärt und einige haben mich
halt... Warum den Rücken gezeigt?
Weil wenn die in den Rücken schießen, dann machen die sich strafbar. Wenn die mich erschießen, weißt du, wie ich meine? Die müssen das Herz oder...
Die dürfen dich nicht von hinten erschießen, sondern nur als wirklich mit Gefahr, die auf sie zugeht sozusagen, aber du darfst sie mal nicht auf der Flucht erschießen.
Junge Amerika.
Ach, wie krass. Amerika des Todes. Yeah. Absurd.
Naja, und so habe ich dann die Menschen dort kennengelernt und dann war es tatsächlich so, ich glaube, die erste Familie habe ich in Miami kennengelernt und die hat mich dann durch ganz Amerika geführt, weil ich dann dort eine Familie kennengelernt habe, die dann wieder Freunde irgendwie in Georgia hatten, wo ich dann war und dann hatten die wieder Freunde irgendwo in Arizona und dann, also so kam das zustande, weil die dann immer wieder neue Kontakte hatten und dann bin ich einfach von einem Haus zum nächsten gezogen und von einem Bauernhof zum nächsten. Genau, also hier und da, klar, habe ich dann auch nochmal so Leute kennengelernt. Oft auch an der Tankstelle tatsächlich, wenn ich tanke, dass Leute das deutsche Nummernschild sehen. Und das ist natürlich in Amerika gerade, die sind alle totale Harley-Fans. Und dann, was ist das für eine Nightster, warum ist die so umgebaut? Dass man einfach so ins Gespräch kommt, hey, was machst du? Oh, ich habe auch ein Motorrad, lass uns doch morgen mal fahren. Und dann kommt es auch zustande, dass man Leute kennenlernt.
Das erinnert mich so ein bisschen an unsere Tour, Michel, nach Bosnien, als wir dort mit dem Motorrad unterwegs waren. Kaum standen wir auch an der Tankstelle, kommen die Leute zu dir hin, fragen, was machst du und so weiter. Da kommst du schon ins Gespräch. Bloß, dass wahrscheinlich uns zwei Deppen niemand einfach mal so aufnehmen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil das ist ja in den USA ganz, ganz besonders. Du hast da ja sehr, sehr offene Menschen, die sich halt einfach, wie jetzt von dir beschrieben, an der Tankstelle ansprechen, was ich im Supermarkt, wo du auch immer. Du hast einen kurzen Chat oder auch in der Bar, unterhältst dich mit denen kurz und die sind dann auch oft sehr, sehr freundlich und sprechen auch vielleicht eine Einladung aus, komm doch mal vorbei oder lass uns das und das mal zusammen machen. Aber man sagt ja auch, dass dieses Wort halten oder dass es vielleicht gar nicht so explizit gemeint ist, wie es ausgesprochen ist. Also wenn du dann, ich habe auch schon Geschichten gehört, so ja, abends unterwegs gewesen, zusammen was getrunken, der sagt, ja, super cool gewesen, komm morgen vorbei, trink mal, was weiß ich, einen Kaffee zusammen oder unterhalte uns noch ein bisschen. Und dann hingegangen, an der Tür geklopft und so nach dem Motto, hey, wer bist du? Ja, nee, keine Ahnung, war nicht so gemeint. Wie waren da deine Erfahrungen in den USA? Also hattest du quasi so dieses 1:1 authentische, echte Gefühl, dass das auch wirklich so gemeint war, wie es gesagt wurde?
Doch, tatsächlich schon. Also das muss ich wirklich sagen und habe auch das Gefühl, dass es vielleicht jetzt auch wieder so ein bisschen mehr die Motorrad-Community dort drüben, dass die sehr zusammenhalten und sehr, sehr hilfsbereit sind. Also das muss ich den Amerikanern wirklich lassen. Die waren, wenn die gesagt haben, ey, ich helfe dir da oder ich mach das und das für dich, die haben sich wirklich den Arsch aufgerissen, einem zu helfen und waren da, wenn sie es gesagt haben. Ich habe das dort drüben jetzt nicht erlebt, dass sie gesagt haben, ey, komm noch mal da vorbei oder ich helfe dir da oder was weiß ich. Und dann ist es nicht dazu gekommen. Also das muss ich wirklich sagen, da habe ich andere Erfahrungen gemacht, dass die immer sehr, sehr hilfsbereit waren, das Volk. Muss ich aber auch wieder ehrlich sein, dass es auch wieder daran liegt, vermutlich, weil ich eine Frau bin, weil ich vielleicht noch ein bisschen jünger war, dass die dann gesagt haben, okay, ich will denen auch helfen, bevor ihr vielleicht irgendwas hier passiert. Und ich habe zum Beispiel einmal eine Erfahrung gemacht, um das Ganze so ein bisschen auch von der anderen Seite zu zeigen. Da habe ich eine Familie kennengelernt, ich glaube in Georgia war das, die mich aufgenommen haben. Wir hatten den geilsten Abend, ey, wir haben zusammen getrunken. Ich glaube, das war, ich glaube, es war Ostern. Das war noch irgendein Feiertag. Nee, ja doch, keine Ahnung. Und dann haben wir dort zusammen auf jeden Fall irgendeinen Feiertag gemeinsam verbracht. Wir haben gemeinsam gegessen, wir haben so viel gelacht. Und dann am Ende saß ich noch mit den Oma und Opa am Tisch, weil ich bei denen übernachtet habe. Und dann sagt der Opa aus dem Nichts, ja, du kannst auch froh sein, dass du eine weiße Frau bist, weil wärst du jetzt schwarz gewesen, dann hätten wir dich umgebracht. So, und das sind natürlich dann wieder die Schattenseiten, die auch nicht alle Amerikaner beschreiben, aber gerade den Süden leider schon irgendwo widerspiegeln. Das bedeutet, auch da muss ich wieder ganz klar sagen, dass ich auch einfach einen Vorteil habe. Oder zum Beispiel ein anderes Beispiel, da habe ich dann einen Schwarzen kennengelernt, war total lieb. Wir haben gemeinsam auf dem Campingplatz übernachtet. Der hatte dort einen Camper stehen. Ich habe mein Zelt daneben aufgeschlagen. Wir waren abends Billard spielen, hatten voll die geile Zeit. Und dann hat er abends geweint und meinte, das ist krass, sonst ist nie jemand da, irgendwie, der überhaupt mit ihm redet. Und dann denke ich schon so, okay, krass. Mhm. Und dann ist er am nächsten Tag arbeiten gegangen und ist gegen Mittagszeit dann vorbeigekommen, um mich zu verabschieden. Wir haben dann gemeinsam noch irgendwie Pancakes oder so gegessen. Und dann habe ich gesagt, hä, willst du aber nicht arbeiten? Und dann meint er, ja doch, aber es fällt niemandem auf, wenn ich mal 4 Stunden weg bin. So. Und dann denke ich, ey, das ist traurig einfach. Krass. Und wo er meinte, dass er schon arge Probleme hat, mit seiner Hautfarbe im Süden dort zu leben. Und das sind jetzt nur meine persönlichen Erfahrungen. Das kann im großen Bild komplett anders sein, aber so habe ich das da erlebt.
Ja, krass. Ich würde jetzt nochmal den Schwenk tun von den USA weg, weil du hast ja, wir haben es ja eingangs gesagt, diese 2 Jahre, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, waren in Anführungszeichen nur 2 Jahre, aber allein anhand dessen, was wir jetzt besprechen, das ist ja quasi nur ein halbes Jahr oder so von dir gewesen, bedeutet, da ist noch so, so viel mehr passiert. Und ich würde gerne nochmal Bezug nehmen zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, nämlich dem Thema alleine reisen und dann aber halt doch nicht. Weil das eine war das Erlebnis im Wohnmobil, aber du warst ja auch darüber hinaus jetzt vermehrt, im Gegensatz zu der vorherigen Folge, als wir mal gesprochen haben, mit anderen Personen unterwegs. Das war in der Türkei warst du, glaube ich, mit einer Freundin. Ich weiß gar nicht, du warst in Thailand mit Kule Wu, der hier auch schon bei uns im Podcast zu Gast war. Und jetzt zuletzt in Vietnam mit Gabriel Kelly. Wie kam es dazu? Oder wie ist so da dein Blick? Also das waren ja andere Reisen als mit deinem Partner im Wohnmobil, sondern das war dann eben auch schon auf dem Motorrad. Zum Teil sogar zu zweit auf einem Motorrad. Wie schätzt du das so ein? Weil da hast du ja diese Freiheit, auf dem Motorrad hinzureisen, wo du willst. Du kommst zwangsläufig wahrscheinlich mit den Leuten in Kontakt, anders als mit deinem Partner im Wohnmobil. Wie beschreibst du so diese Art vom Reisen als Mittelding vielleicht zwischen der Wohnmobilreise und dem komplett Affe alleine on Tour?
Also die Reisen empfinde ich als total bereichernd und schön, weil du zum einen rauskommst in wirklich andere Länder mit dem Motorrad. Sei es jetzt Türkei ist kulturell schon anders. Oder sei es Vietnam ist kulturell sehr, sehr anders. Oder all die Reisen, die ich jetzt einfach mal gemeinsam gemacht habe. Und für mich ist es, glaube ich, ein Punkt gewesen, wo ich jetzt, 4 Jahre komplett alleine auf meinem Motorrad unterwegs war. Oder lass es 3,5 sein. Und für mich dann auch wirklich sagen kann, ey, ich habe mich gefunden, ich weiß, was ich will, wer ich bin und wo ich hingehöre und was meine Leidenschaft ist und habe da ja wirklich einen Punkt an mir gefunden, wo ich genau weiß, ey, das ist etwas, was mich immer glücklich machen wird. Was mir dennoch immer hier und da ein bisschen gefehlt hat, ist diese engen Verbindungen, Freundschaften, die länger halten und nicht einfach dieses, ey, ich lerne Familie kennen, habe enge Verbindungen, aber man wird sich sowieso nie wiedersehen und das ist schon ein Punkt, wo man dann doch hier und da, was heißt einsamer ist. Ich liebe es, alleine zu sein, aber dennoch einfach mal eine Person zu haben, die man anruft, mit der man total eng ist, das habe ich weniger gehabt. Natürlich habe ich meinen Partner, aber klar will man trotzdem auch Freundschaften nebenbei haben. Und das ist was gewesen, wo ich schon sagen würde, dass Seven vs. Wild und Let's Dance, also diese Medienwelt, mich da näher gebracht haben an Menschen. Also sei es Gabriel Kelly ist einer der nächsten Menschen jetzt von mir. Ich bin so dankbar, ihn kennengelernt zu haben. Kule Wu, auch mit ihm, wo ich damals in Thailand war. Mit ihm habe ich immer noch regelmäßig Kontakt. Wir sind am Telefonieren und jetzt egal, was für ein Problem ich habe, ich würde, oder auch einfach nur irgendwas, was ich erzählen will, ich würde direkt Gabriel anrufen und sei es 3 Uhr nachts, weil man sich irgendwas erzählen will. Und genauso ist es mit Christina auch, die Freundin von meinem Bruder, mit der ich in der Türkei unterwegs war. Und Menschen, die mir so nahe sind, die ich vorher klar auch hatte, aber anders. Das sind dann vielleicht Schulfreunde, die sich aber auch nicht so für dieses Reiseding interessieren. Und ich merke schon, wenn ich dann so Menschen habe, die mir nahestehen, dass ich das Gefühl habe, ich will denen auch diese Welt zeigen, die ich erleben darf. Also diesen Drang so, ey, guck dir das an, Alter, das ist so geil, lass uns das gemeinsam machen. Und wenn dann auch so ein Mensch, der, selbst wenn er in sich drin manchmal denkt, oh, ich will eigentlich diese Reise alleine machen, weil ich weiß, was mir das gibt und diese Menschen, die man kennenlernt, bin ich denn vor diesen Menschen und sag so, Alter, du musst es erleben. Und dann denke ich mir, okay, dann muss ich es aber auch mit dir machen. Und merke auch, dass mich das total erfüllt hat jetzt mit Gabriel in Vietnam. Das war eine meiner schönsten Reisen, die ich jemals hatte. Und mit Christina in der Türkei, wo sie hinten auf dem Motorrad drauf saß. Wir waren gar nicht lange unterwegs, sei es 2 Wochen, 1-2 Wochen. Und es war unfassbar viele Abenteuer, die wir da erlebt haben. Haben auch im Zelt geschlafen, genauso wie mit Gabriel in Vietnam auch im Zelt geschlafen. Und mit Chris, Chris, der Gute, in Thailand. Er hat immer in einem 5-Sterne-Hotel geschlafen und ich konnte das nicht mit mir vereinbaren und habe dann immer neben dem, warte, das ist eine geile Geschichte, da habe ich immer neben dem 5-Sterne-Hotel meine Hängematte aufgeschlagen und halt draußen gepennt. Aber die Leute haben das dann irgendwie gerallt, weil die rausgefunden haben, wo das ist, und haben dann gesagt, Fake-Influencer, weil ich also neben einem 5-Sterne-Hotel geschlafen habe und die wahrscheinlich dachten, dass ich dann nachts drinnen schlafe. Aber da war eigentlich coole Wohnen sein Paradies.
Wie kam denn das überhaupt? Also so, Gabriel kennengelernt bei Let's Dance, alles klar, zusammen die Reise hattet ihr, glaube ich, dort auch gefasst. Mit der Freundin Christina? Von deinem Bruder wird es wahrscheinlich irgendwie in einem Abend entstanden sein. Aber wie kam das mit Chris und, also aka Coole Wu, wie gesagt, war ja auch schon im Podcast zu Gast, zustande? Was war da das Ziel? Weil ich meine, das ist ja doch eine sehr unterschiedliche Form von Reisen. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, hey, pass auf, ich möchte mal da und da absteigen oder so und so reisen, und ich weiß von vornherein, das ist aber nicht meine Art und Weise zu reisen, würde ich vermutlich erstmal sagen, weiß ich nicht, vielleicht mache ich das doch alleine.
Ja, es sind ja auch unterschiedliche Persönlichkeiten, ne? Also voll. wenn man euch so wahrnimmt in den Medien, unterscheidet ihr euch ja quasi diametral, ne? Also quasi Großstadt-Christ, ne, der quasi mit der BMW S1000 Doppel R immer nur im Kreis fährt, in der Innenstadt ringt, ne? Und Weltenbummler Ann-Kathrin oder Affe, die halt mit dem ranzigsten Motorrad versucht, vom Nordkorb zum Südpol zu fahren. So, ne?
Und dabei also, auch mal ihre Freunde anzündet.
Ja, genau, damit es schön warm ist. Ja. Also das ist ja schon ganz wild, die Kombination.
Auf jeden Fall. Ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie das zustande gekommen ist. Ich glaube, wir waren auf irgendeinem Event, wo ich ihn dann das erste Mal getroffen habe. Und ich will keine Lügen erzählen, aber ich glaube, wir haben dann einfach gesagt, lass doch mal was gemeinsam machen. Und dann war es für mich halt klar, das Einzige, was ich in meinem Leben mache, ist Reisen. So, komm noch mit. Ich glaube, es ging mehr in diese Richtung.
Ja.
Und mit Gabriel zum Beispiel bei Let's Dance war es einfach so, dass er, glaube ich, auch gesagt hatte, ey, ich würde sowas auch gerne mal erleben, rauszukommen. Mhm. Also ganz unterschiedliche Richtungen, dass der eine sagt, ey, ich möchte das selber gerne mal erleben, bin aber noch nie so richtig rausgekommen, lass uns das gemeinsam machen. Und der andere sagt, ey, lass uns einfach was zusammen machen, was ergibt sich, genau. Und
wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, weil Reise mit Chris und mit Gabriel, ist irgendwie klar, wie das jetzt auch passiert ist, aber mich würde dann nochmal Christina interessieren, die Freundin deines Bruders, die sich ja als einzige von den genannten Personen jetzt wirklich bei dir hinten drauf gesetzt hat. Jetzt bin ich doch nochmal neugierig geworden, wie kam das zustande? Und wenn jetzt irgendwie jemand das große Glück hat, mit dir befreundet zu sein, aber nicht Motorrad fahren kann und auch irgendwie eine Phobie vor Campern hat, würdest du jetzt jede Person damit hinten drauf nehmen oder wie ist das entstanden?
Doch, also ich würde schon sagen, dass Personen, die ich in mein Herz geschlossen habe, mit denen ich mir so eine Reise vorstellen kann, dass ich mir das dann auch vorstellen kann, die hinten aufs Motorrad draufzupacken. Es liegt ja mehr an der Person selbst, ob sie einem das Vertrauen schenkt oder nicht. Und es gibt halt Menschen, die sind eher ängstlich. Und Christina ist halt sehr ähnlich zu meinem Charakter tatsächlich, dass sie sagt, okay, komm, scheiß drauf, ich setz mich einfach auf. Wir waren halt mit der Panamerika unterwegs. Und da sind wir wieder bei dem Beispiel, das ist auch eine Harley, aber viel höher, der Schwerpunkt ist höher. Ich habe ganz große Probleme, das Motorrad zu handeln. Also im Offroad-Bereich auf der Straße kein Problem, aber ich bin halt damit Offroad gefahren. Und wenn du dann zum Beispiel eine kleine Schräge hast, dann dann kippe ich einfach um, weil ich mit meinen Füßen den Boden nicht berühre und der Schwerpunkt halt so weit oben ist und dann kippst du einfach um. Und das ist halt so ein Punkt, wo Christina zum Beispiel einfach, keine Ahnung, ich bin ganz ehrlich, in dieser Woche, wir sind, glaube ich, 3-4 Mal im Offroad-Bereich einfach umgekippt, aber wir haben es auch nicht eingesehen, nicht mehr Offroad zu fahren. Das heißt, wir sind dann immer umgekippt und die hat trotzdem einfach gelacht und hat sich hinten draufgesetzt und ist weitergefahren. Also das war sehr, sehr stark von ihr auch. Und ich glaube, das liegt ja mehr an dem Mitfahrer, ob der sich hinten draufsetzen will oder nicht. Bei Klonki würde ich sagen, kein Problem, da kippt keiner mit mir um, aber da gibt's leider keinen Zweisitzer. Also, ja, weiß ich nicht. Genau. Und das Ding natürlich auch in Vietnam zum Beispiel, als ich da jetzt mit Gabriel war, selbst wenn er, also ich glaube, er hat keinen Führerschein gehabt, dann kann er trotzdem einfach fahren, weil in Vietnam juckt halt niemanden. In Thailand genau dasselbe, aber in der Türkei ist das dann doch noch ein bisschen anders.
Das heißt, entschuldige, Michael.
Ja, ich zwei Fragen noch dazu, weil du ja quasi mit der Christina unterwegs gewesen bist. Und wenn ich das, Jan, du hast es vorhin auch schon angedeutet, richtig gesehen habe, habt ihr ja da auch nicht nur einen Umfaller, sondern auch einen kleinen Unfall mit dem Motorrad gehabt, ne?
Ah, ja, also, ja, okay, da sind wir Offroad gefahren. Und dann war das so eine Art Sandkasten, durch den wir da durch sind. Und ich muss auch sagen, ich hatte jetzt wirklich scheiß Reifen leider drauf. Und dann hat es uns einfach zur Seite hingelegt. Das ist das, was du meintest. Na, wo ich dann in so einen Berg da reingefahren bin. In so einen Sandberg. Und also, das war okay. Da habe ich mir mein Bein arg verletzt, aber nicht so schlimm wie in Vietnam. Das war okay.
Das war jetzt nämlich so quasi der Einstieg in diese Richtung, weil die Reisen natürlich mit Herausforderungen, Abenteuer etc. hin und her gehen. Du hast ja vorhin schon angedeutet, mit dem Tornado Typhoon kam dann auch noch in Vietnam dazu. Und das war ja eigentlich so eine ganz wilde Gemengelage, sowohl von den äußeren Umständen, dann mit deinem Sturz. Zusammen mit Gabriel, der dich da sehr unterstützt hat. Und ich habe da gesehen, dass du das auch auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch verändert hat oder geprägt, weil du bei dir geschrieben hast, ich bin dankbar, diesen Sturz gehabt zu haben. Ohne ihn wären im Taifun, wer weiß, was passiert, auch wenn mir mit einer OP, wenn mir eine OP bevorstehen wird, es hat alles seinen Grund. Ich kann mich nicht genug bei Gabriel bedanken, wie er mich gerettet hat und für mich da war, ist alles andere als selbstverständlich. Wie muss man das denn verstehen als Außenstehender? Also warum warst du denn so dankbar für diesen Sturz? War quasi, obwohl es so schlimme Verletzung war, die Taifun-Situation so prägend. Man hat ja die Bilder so gesehen, das war ja vor allem für die Leute, die da vor Ort lebten, massiv lebensbedrohlich auch, ne?
Ja, ja, auf jeden Fall. Also dort vor Ort sind halt die Menschen daran gestorben. Viele Menschen haben ihr Leben verloren in diesem Taifun. Und Gabriel und ich kamen auf diese wunderbare Idee. Wir wussten nichts von dem Taifun zu dem Zeitpunkt, dort zu zelten. Und dann haben wir wir waren oben auf einem Berg, alles, das kann man sich kaum vorstellen, wie das da aussah, es war alles voller Sand, voller irgendwelche Wurzeln, wo du kaum mit dem Roller überhaupt hochgekommen bist, wir haben uns da so hochgequält, und dann wurde es dunkel und wir haben gesagt, okay, wir kommen hier nicht mehr weiter und haben dann das Zelt aufgeschlagen und in weiter Entfernung Blitze gesehen und haben dann gesagt, okay, wenn wir jetzt am nächsten Morgen hier runterfahren, wenn es jetzt noch regnet, das überleben wir nicht. Also es war wirklich eine Situation, wo du gesagt hast, diesen Berg kommst du nicht wieder runter. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, scheiß drauf, dann machen wir es jetzt nachts, haben alles wieder zusammengeräumt und sind nachts runter. Und ich kann dankbar sein, dass es das Einzige ist, was passiert ist. Und wir waren sehr, sehr abgelegen zu dem Zeitpunkt. Da gab es nur einen Bauernhof. Und der Sturz ist auch genau dort passiert, weil eine Kuh im Weg war und ich dann in Kuhscheiße ausgerutscht bin, weil ich der Kuh ausgewichen bin und dann bin ich neben den Kuhstall gerutscht und mein Roller hat sich irgendwie in meinem Körper verfangen. Also mein Bein hat sich einmal so umgeklappt und war dann im Lenker, Kuhscheiße und Roller und ich konnte...
Boah, das ist echt hart für mich, die Folge, aber red weiter.
Ja, ich wäre alleine auf jeden Fall nie wieder rausgekommen. Wäre ich alleine gewesen, ich wäre dort krepiert. Also no joke, ich wäre dort niemals rausgekommen. Und das Ding war dann, dass die Einheimischen von dem Bauernhof gekommen sind und mir aber nicht geholfen haben, weil in Vietnam dieses Gesetz gilt, dass wenn die mir helfen, Ersthelfer sind, dass die dann auch die Krankenhauskosten übernehmen müssen. Und das war ein abgelegener Bauernhof ohne große Gelder. Also das Einzige, was die hatten, waren zwei Kühe. So, es ist klar, dass die mir dann nicht helfen, weil die Angst haben, ihr letztes Hab und Gut zu verlieren. Und ich habe deren Sprache nicht gesprochen, die haben meine nicht gesprochen, wir haben absolut keine Internetverbindung. Klar kannst du dich da auch dann nicht verständigen und verstehst gar nicht, warum die dir gerade nicht helfen. Und das war auf jeden Fall dann so der Punkt, wo ich sehr, sehr dankbar war, nicht alleine gewesen zu sein, weil Gabriel hat es natürlich irgendwann gemerkt, ist umgedreht und hat mich dann aus dem Roller befreit. Und ich war zu dem Zeitpunkt sicherlich so 10 Minuten bewusstlos. Und
ach, also, ich war durch den Schmerz bei den verdrehten Beinen oder ja, okay.
Vermutlich. Also ich muss sagen, also am Ende, was hatte ich jetzt? Knochenfraktur bei beiden, also Ober- und Unterschenkel, waren gesplittert innen drin. Dann hatte ich einen Kreuzbandriss, Innenbandriss was war denn noch? Ah, genau, irgendwelche, ich weiß nicht mehr, ob ich noch was mit dem Knorpel oder dem Meniskus hatte, aber auf jeden Fall in der OP jetzt, die dann gemacht worden ist, musste tatsächlich recht, recht wenig gemacht werden. Da hatte ich dann großes Glück, weil vieles von alleine zusammengewachsen ist. Aber zu dem Zeitpunkt damals war es auf jeden Fall dann so, dass Gabriel mich hinten auf einen Roller irgendwie raufgepackt hat und meine Hände unter seine Achseln geklemmt hat und wir dann gefahren sind. Und ich war selbst da auf dem Roller, war ich mal da, dann war ich wieder bewusstlos und ich kann mich an eine Situation erinnern, da ist so ein Hund gekommen und ich wurde in Chile ja einmal von einem tollwütigen Hund gebissen, wo ich dann diese 5 Tollwutspritzen damals brauchte. Und ich bin so paranoia, was Hunde angeht, wenn die bellend hinterherlaufen und in deine Beine beißen wollen, da werde ich halt, keine Ahnung, gaga. Und dann hat der Hund versucht, in mein anderes Bein zu beißen und dann habe ich wohl angefangen zu heulen und habe zu Gabriel gesagt, nein, jetzt wird mir nicht nur ein Bein amputiert, sondern auch das andere. Und dann hat Gabriel wohl irgendwie gesagt, dass er mir seine Beine gibt Und dann bin ich wohl wieder bewusstlos geworden, aber habe nicht mehr rumgeheult und genervt, weil ich dachte, okay, gut, ich kann ja Gabriel seine Beine haben, alles
wird. Dann werde ich wieder bewusstlos, alles klar. Boah, wild.
Also das ist ja ganz kurz, ich muss noch was hinterher schicken. Wahrscheinlich wolltest du jetzt in die gleiche Richtung gehen, ne? Weil ich habe das ja auf eine gewisse Art und Weise verfolgt. Ich habe das ja bei dir auf Instagram, weil du ja auch alles sehr intensiv teilst, ne, auf eine gewisse Art und Weise mitverfolgt. Und auch so wie du das jetzt wieder erzählt hast, ne? Du erzählst es mit dem Lachen und siehst es mit einer gewissen Form von Humor, sage ich jetzt mal. Aber was mir in dieser Geschichte, so wie ich sie damals wahrgenommen habe, überhaupt nicht bewusst wurde, ist, wie massiv und gefährlich das tatsächlich gewesen ist, ne? Wie intensiv das auch gewesen ist und dass du ja wirklich so abhängig von der, ich sag mal, Unterstützung von Gabriel dann warst. Und das ist ja auch was, ne? Man sieht ja halt immer, okay, du bist jetzt doch noch unterwegs und hast jetzt deine Krücken und bist doch noch mit dem Roller unterwegs. Und mir war aber nicht ansatzweise bewusst, wie hart im Nehmen du sein musstest, um die ganze Situation so wegzustecken und dann halt auch dort wieder wegzukommen. Und bist ja quasi auch vor der OP noch in anderen Veranstaltungen mit drin gewesen. Also das gibt mir jetzt tatsächlich auf eine sehr intensive Art, weil noch mal eine ganz anderen Eindruck der Situation. Ich finde es einfach noch umso beeindruckender, dass du das als Person so weggesteckt hast, ne? Und trotzdem eben diesen unbändigen Drang Richtung Abenteuer hast.
Ja, ich glaube, das halt alles aus einem Grund passiert, ne? Und stell mal vor, was wäre passiert, wenn wir da jetzt auf dem Berg im Taifun gewesen im Zelt. Also
aber
das Knie ist das kleinste Problem.
Gibt ja viele, die dir dann auch, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen, vorwerfen, ja, du bist ja viel zu naiv in der Art und Weise, wie du rumgehst. Du sagst ja selbst, für dich ist das auch die Form, wie du die Welt entdecken möchtest. Du möchtest einfach sozusagen auch in das gute Glauben rangehen und so weiter. Trotzdem ist sowas natürlich Wasser auf die Mühlen für alle, die sagen, ja, wie kann sie denn da und ohne Sicherheitsausstattung und irgendwie ein GPS-Ortungssystem, wie auch immer. Und unabhängig jetzt von dieser, wir nennen es jetzt mal positiv gemünzt, Naivität, mit der man ja auch die Welt sozusagen, hoch, jetzt kommen irgendwelche Emoticons in meiner Kamera, wie man die Welt so entdecken kann, ja, hat das trotzdem irgendwie was mit dir gemacht? Weil ich meine, zu sagen, hey, das passiert irgendwie aus alles aus einem Grund, ist ja die eine Perspektive, die man haben kann. Die andere ist ja aber trotzdem, ja, passiert aus dem Grund, aber vielleicht nehme ich das nächste Mal halt auch irgendwie solche GPS-Notrufsysteme mit oder reise von vornherein anders oder informiere mich mehr über die Wetterlage, wie auch immer. Zum einen und zum anderen macht es was, wenn du aufs Motorrad steigst. Also dieses mentale Thema, einen Sturz zu haben, es war jetzt ein Roller und kein Motorrad, aber wenn man doch ein paar Mal stürzt, die letzten Male, als wir gesprochen haben, war es immer so, ja, ich bin mal irgendwie umgekippt, aber noch nie was Wildes dabei. Jetzt so eine Verletzung, die mit so ein bisschen Glück im Unglück verheilt ist oder behandelt werden konnte, war das ja aber doch mal ein stärkerer Einschlag. Und es gibt ja viele, die nach einem leichten Sturz auch schon sagen, sie steigen da nie wieder drauf. Hat sich dein Blick aufs Motorradfahren verändert seither?
Vielleicht ein bisschen. Also ich merke es schon, dass, glaube ich, ein Punkt ist, direkt wieder aufs Motorrad zu steigen, dass das sehr wichtig ist nach so einer Geschichte, dass du mental dich nicht zu sehr da reinfrisst. Und der Punkt bei mir war halt, dass mir auch nichts anderes übrig geblieben ist. Selbst wenn ja Leute jetzt sagen, oh, das ist ja dumm, dass du direkt auf dem Roller weitergefahren bist. Ich konnte eigentlich nicht. Das war ein krankes Schmerz, aber ich musste ja irgendwie weiterkommen. Und da sind Menschen gestorben. So, da bist du nicht in der Situation, dass du sagst, oh ja, kann mich hier jetzt mal irgendwer irgendwo hinfahren? Da ist ein Land, was gerade irgendwie so halb zugrunde geht, dass ich dann auf meinen Roller da selbst gestiegen bin und dann direkt auch weitergefahren bin. Ich habe aber schon gemerkt, zum Beispiel, da sind wir dann einmal einen Berg runtergefahren, der war aber asphaltiert, aber ging sehr, sehr steil und da war ein bisschen Öl drauf. Und dass ich dann zum Beispiel ins Rutschen gekommen bin und direkt dieses Gefühl, was ich in diesem Moment habe, wo ich mir denke, oh, ich könnte jetzt stürzen und dann vielleicht sogar noch auf mein kaputtes Bein rauf. Oder wenn ich nur zur rechten Seite hinkippe. Ich hatte keine Stabilität im Bein, das ist einfach weggeknickt zu allen Seiten. Ich hätte das nicht halten können, hätte ich mich zur rechten Seite auch nur abstützen wollen. Und da habe ich schon gemerkt, dass auf jeden Fall ich ängstlicher bin. Und ich habe schon auch großen Respekt, jetzt wieder aufs Motorrad zu steigen und hoffe einfach sehr, dass nicht die Angst überwiegt. Weil natürlich, wenn du Motorradfahren bist und Angst dabei hast, ist es nie vorteilhaft. Wenn du in eine Kurve gehst mit Angst, wenn du in den Offroad-Bereich reingehst mit Angst, das ist scheiße. So, das muss ich losbekommen. Und ich habe aber schon die Vermutung, dass ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen damit strugglen werde, weil dieser Moment des Sturzes und dieser Moment der Realisation, wo du merkst, ey, das hier hätte gerade ganz, ganz anders ausgehen können, das macht schon was mit dir. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich zu Beginn deutlich vorsichtiger fahre. Ich bin, würde ich sowieso von mir behaupten, eigentlich relativ vorsichtiger Fahrer, zumindest im Straßenverkehr. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, hat mich das schon geprägt, auf jeden Fall.
Kann ich nur nachvollziehen. Wir sind so ein bisschen am Ende unserer Folge, weil du hast auch noch begrenzt Zeit. Wir sind dankbar, dass du dir überhaupt genommen hast.
Hey, danke euch.
Aber nachdem wir jetzt viel zurückgeblickt haben und damit doch nicht alles erschöpfend beantworten konnten, was da so passiert ist, wollen wir nochmal so ein bisschen in die Zukunft blicken. Und da habe ich eigentlich noch zwei abschließende Fragen. Das eine ist erstmal, du hast es ja schon mal geteilt, viele Länder, du willst die ganze Welt noch erblicken. Was liegt denn jetzt so als nächste Reiseziele bei dir auf der Agenda oder auf dem Zettel, die du unbedingt abhaken möchtest?
Die Frage habe ich mir auch noch nicht gestellt. Also.
Ich habe Respekt und nicht ganz. Jetzt muss ich nämlich hier den kleinen Stalker raushängen lassen. Ich habe doch gestern noch geschaut oder irgendwo hattest du, glaube ich, so einen Fragesticker beantwortet. Ja. Das kenne ich natürlich nicht. Ah ja, aktuelle Ziele.
Mit Zielen,
Neuseeland, ja. Kolumbien, Australien, Nepal, Madagaskar, Kenia. Ist mal eine, also das schaffen manche in ihrem ganzen Leben nicht.
Genau, das Ding ist ja aber auch, das ist ja so eine Instagram-Umfrage und dann muss ich mir irgendwelche Gedanken machen. Ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, was ich da geantwortet habe, obwohl das wahrscheinlich vor 4 Tagen war. Weil ja, ich
blöd,
jetzt
wenn man Fragen stellt und keine Antwort hat. Das ist
Nein, jetzt aus dem Herz heraus würde ich direkt wieder, warte, ich komme mal mit den Projekten, die auf jeden Fall fest geplant sind. Und zwar möchte ich einmal mit Joey Kelly und Survivor Martin durch Island fahren. Mit Motorrad im September, Oktober irgendwann.
So also, spät?
Ja, das soll ja ein bisschen.
Das ist schon fast Winter. Also, das
soll
ist
ja auch ein bisschen leidend sein. Ne? Das soll ja schon spannend werden, auch wenn wir da die Durchfahrten machen.
Also und, ihr wollt dann auch so ein bisschen Survival-Charakter dahinter haben, wie jetzt beispielsweise Seven vs. Wild oder sowas, wenn du mit den zwei Survival-Profis unterwegs bist.
Ja, also
dürfen wir uns auf ein weiteres.
Ich will doch mal ein bisschen Laien sehen, okay? Also, und man kennt ja Joey Kelly, wenn ich da mit ihm im Sommer hinfahre, der lacht. Der denkt sich, ach, das ist ja ein schöner Urlaub. Man muss den auch ein bisschen leiden lassen, damit ihm das richtig Spaß macht, weißt du? Und deswegen nehmen wir die letzte Fähre, die rübergeht und werden dann sehr, sehr spät in Island unterwegs sein. Das ist momentan geplant. Dann habe ich noch ein anderes Projekt mit ihm, wo ich nicht genau weiß, ob ich das spoilern darf, aber es ist auf jeden Fall im Sommer. Machen wir noch was in Amerika. Und dann möchte ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne nochmal alleine eine Reise machen mit meinem Motorrad. Wo die hingeht und wo die hinführt und was ich da mache, habe ich gar keinen Plan. Aber das ist zu 100% 2025, dass ich irgendwie irgendwo nochmal eine Reise mit Motorrad alleine mache. Das habe ich schon fest geplant. Dann kann ich mir auch sehr gut vorstellen, mit Gabriel Kelly nochmal so eine Reise wie in Vietnam zu machen. Vielleicht mit einem Roller, der diesmal auch richtig Grip unter den Reifen hat. Und so, dass auch die Kuhscheiße aushält. Und dann habe ich tatsächlich einen Plan, dass ich einen Camp aufmachen möchte. Keine Ahnung, ob das klappt, aber ich möchte ein Camp für Kinder machen, wo man gemeinsam schnitzen kann, wo man gemeinsam baut, wo man richtig Holzhäuser aufbaut und so ein vielleicht irgendwelche Baumhäuser baut und hab da Lust, irgendwie so ein gutes Projekt auch zu schaffen, wo man was zurückgeben kann, weil ich jetzt wirklich die letzten 5 Jahre keine Ahnung, ey, was durfte ich hier bekommen? Zig hunderttausende Menschen, die mich unterstützen. Das ist so arg, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt. Es sind Millionen von Menschen, die mich in Deutschland kennen, die mich unterstützt haben. Sei es Let's Dance, die angerufen haben, obwohl ich scheiße tanze, Alter. Ihr habt mich ins Halbfinale gebracht. Ihr habt mich immer unterstützt. Und so sehr ich auch hier und da über Negatives rede, weil mich das natürlich auch belastet, muss man auch mal sagen, wie krass eigentlich die Leute sind. Alter, ihr seid so geil, was ihr da draußen unterstützt, was ihr macht. Und natürlich bin ich auch im Hintergrund und mache mir Gedanken, was kann man zurückgeben und was gibt's Schöneres, als irgendwelche Kinder zu unterstützen, die vielleicht keine Gelder haben, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, die vielleicht ein schlechtes Familienhaus haben oder was weiß ich. Das ist mein Ziel, dass ich da was zurückgebe, ohne selber nur zu nehmen. Genau. Aber wie das geht und klappt, keine Ahnung. Es ist nur eine Sache, die ich sehr, sehr gerne umsetzen möchte.
Also ich finde es super spannend und super cool, vor allen Dingen, dass das so vielfältig ist und du jetzt eben auch diese Tendenz mit reinbringst, Dinge zurückzugeben und damit auch bei den Kleinsten und Schwächsten anzufangen. Und ich hoffe natürlich, dass das klappt und du deinen Spirit auch weitertragen kannst, weil das ist, glaube ich, was bei uns auch so ein bisschen ausbaufähig ist, ne, dass man mutig ist, dass man Neues wagt, neue Erfahrungen macht, sich in Bereiche bewegt, in denen man eigentlich unkomfortabel ist und da aber quasi das Leben in Anführungsstrichen stattfindet. Und es ist wichtig, dass das bei den Kids halt irgendwo anfängt. Also an der Stelle super cool und bin gespannt, wie es weitergeht. Und in der Richtung möchte ich tatsächlich auch eine, jetzt geht hier bei mir das Licht aus, möchte ich tatsächlich auch eine Bemerkung machen. Und zwar haben wir ja sehr viele Zuhörer auch aus der Industrie und daher die Frage, wer ist denn, oder weißt du schon, mit welchem Motorrad du deine Tour dieses Jahr machen möchtest?
Also, ich habe mir jetzt an Weihnachten, ich habe mir jetzt an Weihnachten Clonky gekauft. Also meine Nightster von Harley habe ich abgekauft. Das heißt, natürlich möchte ich hier und da Touren mit meinem Motorrad machen. Was ich aber auch sehr gerne möchte, ist nochmal gerne nach Marokko. Und da muss ich mir ehrlich auch sagen, okay, vielleicht ist Clonky da jetzt nicht das beste Motorrad, wenn es um Wüste geht, weil dann bleibe ich wirklich schnell stecken. Sondern vielleicht eher für die Tour, vielleicht in Island oder so. Mal sehen. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, tatsächlich nochmal eine Tour vielleicht mit einer Yamaha XC550er zu machen oder auch mit einem neueren Modell, aber dass ich mich dort in eine Richtung bewege von einem Leichtmotorrad, was geeignet ist, Offroad zu fahren. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also gerade kommt mir in den Kopf Yamaha, muss aber keine Yamaha sein, kann auch eine alte Honda sein oder muss auch kein altes Motorrad sein. Aber das ist gerade etwas, wo ich merke, da hatte ich schon Lust drauf, nochmal richtig Offroad zu fahren und da was durchzuballern und vor allen Dingen mir auch selbst zu beweisen, ey, du kannst das noch, obwohl du gerade diese schwere Verletzung hattest.
Okay, und also Reisepläne.
Jan, ganz kurz noch eine Frage hinterher. Entschuldige, dass ich dich da nochmal unterbrechen muss, weil ich dieses Kinderprojekt natürlich auch noch an dieser Stelle ein bisschen adressieren möchte. Weißt du schon, wo du das machen möchtest? Soll das quasi in Deutschland sein? Hast du denn da schon einen Partner dafür? Oder falls es irgendjemand hört, der vielleicht eine Initiative hat und da was ausbauen und Unterstützung möchte, vielleicht durch deine Person, hast du da schon Konkreteres vor Augen? Kann man sich bei dir melden oder bei uns melden und wir leiten das weiter?
Also an sich kann man sich natürlich immer bei mir melden und auch bei euch melden, falls dort Ideen sind, aber natürlich sind wir schon dran. Also es sind mehrere Optionen und mehrere Ideen. Die erste Idee, die man jetzt hatte, war im Schwarzwald, dass man dort ein Grundstück sich holt, was auch schon, also was wir schon so halb hatten. Also es ist lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt viele verschiedene Optionen. Und wir waren jetzt zuletzt dabei, das Ganze zu schauen, ob man das im Schwarzwald verwirklichen kann. Aber es sind eben auch ganz, ganz viele Sachen, die dahinter stehen. Sei es Versicherungen für die Kinder, die man bräuchte. Sei es die Behörde, erlaubt dir das, dass du dort Sachen bauen darfst? Oder musst du die wieder abreißen? Darfst du es überhaupt bauen? Das heißt, es sind ganz, ganz viele Punkte, die auch mir im Weg stehen können, warum das nicht klappt. Gerade sieht es aber gut aus, dass ich alles darauf setze, in dieses Projekt, dass es da irgendeine Lösung geben wird. Aber da muss man einfach abwarten, ob das alles klappt. Genau. Und natürlich ist man immer offen für irgendwelche Optionen, wenn es dort Menschen gibt, die ein Grundstück haben, die Kontakt zu der Behörde haben und die sagen, ja, Mann, natürlich. Nein, keine Ahnung, die kann sich immer melden. Also, ja.
Spannend. Und jetzt kommen wir zum Ende mit zwei Fragen. Die eine ist ganz kurz und die ist auch richtig dreist. Jetzt, wo du das alles so erzählt hast, möchte ich dich fragen, ob du uns versprichst, in einem oder zwei Jahren nochmal hier zu sein, um das Ganze zu erzählen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Und das mache ich jetzt einfach noch, während die Kameraaufnahme läuft, damit du eigentlich gar nicht Nein sagen kannst.
Damit ich gar nicht Nein sagen kann. Oh, stell vor, ich sage jetzt einfach Nein. Das war richtig. Nein, klar. Kriegen wir hin. Wir sehen uns hier wieder.
Und die zweite Frage, und die soll den Ausgang oder nochmal den Ausblick geben, weil wir haben ja gehört, dass du schon wieder sehr, sehr viele Reisepläne hast. Den Affen kriegt man nicht stillgehalten. Aber rückblickend auf das, was du eben auch gemacht hast, und das war ja was ganz anderes, auch für dich, aber halt auch für das Publikum, mit Let's Dance, mit Seven vs. Wild, jetzt dieses dubiose Segel-Contest-Ding. Wie ist das zu bewerten? Wird das ein dauerhafter Bestandteil deines Lebens, dass du sagst, du möchtest solche Formate machen? Du bist ja auch mit Knossi und Co. irgendwie da vernetzt. Und das möchtest du weiter ausbauen? Oder bleibt dein Fokus das Reisen und vielleicht einmal im Jahr so ein Ding? Oder wie sieht das so aus? Das abschließend.
Auch das kann ich dir nicht richtig beantworten, weil ich mich immer so leiten lasse. Ich habe eigentlich immer gesagt, ey, der Fokus ist immer auf meinen Reisen. Und ich merke auch, das ist das, was ich liebe und das ist das, was ich machen will. Wenn du jetzt aber auf einmal in der Öffentlichkeit stehst und diese Möglichkeiten hast, sei es 5 Projekte im Jahr, dann lässt man sich das ja trotzdem durch den Kopf gehen, weil man weiß nie, wie lange das anhält. Vielleicht ist es in 2 Jahren so, dass die Leute sagen, ey, Affe interessiert mich gar nicht mehr und gucken nicht mehr rein, dann gehe ich einfach wieder für mich alleine reisen. Aber jetzt gerade ist ein Punkt, wo die Öffentlichkeit sich interessiert, wo Anfragen reinkommen und auch Let's Dance, wo so viele Leute sagen, ey, das ist doch so weit weg von dir. Nee, ich habe keine Ahnung vom Tanzen, ich hab's nie, aber ich kann es nicht mit mir vereinbaren, das abzulehnen und zu wissen, dass meine Oma das guckt und sich, das geht nicht. Und für mich sind das Sachen, die sind Abenteuer, wo ich sage, ey, ich will das ausprobieren. Und ich bin so dankbar, das mitgenommen zu haben, weil ich da auch unfassbar viel gelernt habe für mich selbst und auch wieder weiß, wo ich hin will, was ich machen will. Und das war eine unfassbar tolle, intensive Zeit, genauso wie Seven vs. Wild. Wenn die jetzt fragen würden, so, ey, würdest du wieder mitmachen wollen, würde ich sagen, ja, nee, eigentlich nicht, weil ich es geliebt habe, dort einmal gewesen zu sein und im schönsten Moment zu gehen. Auf der anderen Seite, wenn dann eine Anfrage kommt, ist man dennoch am Überlegen. Und genau das ist das Ding mit der Atlantiküberquerung. Das ist einer meiner größten Träume gewesen, den ich jetzt mit Jens da machen konnte und mit Joey. Und das sind für mich Sachen, wenn solche Anfragen kommen, das sind auch Träume, die ich dann leben darf. So, ich selber bin damals mit Motorrad auf die Kanarischen Inseln gefahren, weil ich unbedingt den Atlantik überqueren wollte, ging dann aber nicht aufgrund von Corona. Konntest du nicht mehr richtig losziehen. Und jetzt, das sind einfach Projekte, wo ich sag, die kann ich nicht ablehnen. Das sagt mein Herz mir, das würde ich bereuen. Und
was
genauso,
ist, wenn deine Oma das Sommerhaus der Stars schaut?
Oh nee, also da es gibt schon noch so Sachen, wo ich sage, da sehe ich mich nicht. Und das ist auf jeden Fall Trash-TV. Aber Let's Dance ist für mich tatsächlich kein Trash-TV gewesen. Ich habe 21 fucking Stunden am Tag trainiert. Von 24 Stunden. Ich habe 3 Stunden, 3 Monate lang geschlafen. Das war das Härteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Da kommt Seven vs. Wild nicht ansatzweise gegen an. Da kommen all meine Reisen nicht gegen an. Und das ist halt das, was der Zuschauer nicht sieht, weil der denkt sich, gerade unsere Motorrad-Community, denkt sich, ja, tanzen kann nicht so schwer sein oder was ist das? Das ist der Tod. Das ist der Tod. Das kann ich keinem empfehlen. Mach das nicht, Alter. Du wirst Knochenbrüche haben, du wirst denken, du stirbst, dann kommst du weiter, weil irgendwelche Menschen anrufen und du liebst die auch dafür. Auf der anderen Seite kannst du eigentlich nicht mehr. Das ist wirklich psychisch und körperlich. Das ist anders. Das ist wirklich... Boah, ist das krass. Also das ist wirklich dieses, das war eine Herausforderung. Und egal, wer da draußen jetzt lacht, weil der denkt, das ist nur Tanzen. Es ist wirklich nicht so einfach.
Fühl dich, ich habe ja auch sogar mal die deutsche Meisterschaft in einem Tanz gewonnen. Das will ich hier aber jetzt nicht weiter auslegen.
Nein,
aber
wirklich? Das wusste ich auch noch nicht. Was ist denn jetzt so? Aber jetzt halt.
Nein. Was für ein Tanz?
Das war in der Jugend. Da war ich 15 Jahre alt. Da war der Konkurrenzdruck noch nicht so ganz so hoch. Aber natürlich war es mit sehr viel Lampenfieber verbunden. Fleiß.
Was hast du getanzt? Training.
Ja.
Das erzähle ich gleich, wenn die Kamera aus ist.
Nee,
Ballett?
Jetzt komm.
Nein, Ballett war es nicht. So sehe ich ja wirklich nicht aus. Also da bin ich ja eher der Panzer dann so.
Samba? Komm, ich habe jede Scheiße tanzen müssen. Jetzt kannst du auch
ausfahren. Jetzt, genau, jetzt liefern wir mal.
Tap Dance, also Step Tanz.
Hä, hammergeil. Wieso sagst du es nicht? Das ist mit das Geilste, was es gibt, oder nicht?
Voll.
Ja.
Finde ich auch cool.
Jan, beim nächsten Mal, also bei der nächsten Gastung wirst du einen Podcast aushören. Also Ann-Kathrin, falls du noch nichts vorhast, wir geben dir den Termin durch. Jan wird eine Performance für uns exklusiv mit dir zusammen natürlich dann auch machen, ganz klar. Also, das ist ja richtig wild. Ja,
das ist echt krass.
Das
hell,
ist
geil.
Bald 20 Jahre her, dass
Wahnsinn.
Anka, auch wenn sie sagt, sie kann nicht tanzen, wahrscheinlich dann doch die Dancing Queen gegenüber mir, alten Panzer auf der Tanzfläche. Aber das war doch ein frivoler Ausklang dieser sehr, sehr langen, aber sehr unterhaltsamen Folge. Ann-Kathrin, wir sind dir wirklich nochmals tausendfach dankbar, dass du die Mühe nicht gescheut hast, dich nochmal bei uns an den Biker-Stammtisch zu setzen. Wir freuen uns enorm, dass wir auch noch dieses Versprechen mitgenommen haben und dann... ich kann es schon kaum erwarten. Bald wieder sprechen und hören, was so alles passiert ist. Wenn ihr Fragen da draußen habt, dann schickt sie uns gerne an info@gasgeflüster.de, auch auf Social Media. Wenn ihr Kritik daran habt, dann schickt sie uns genauso. Lasst sie ein, Kathrin, in Ruhe. Was soll der Scheiß? Allen eine gute Zeit. Ich sag schon mal tschö.
Tschüss.
Ja, Ann-Kathrin, ich muss mich natürlich auch... schau rum vorbei. Nein, ich muss mich natürlich auch bei dir bedanken. Jan hat das meiste ja schon gesagt und vor allen Dingen wünsche ich mir für dich natürlich ganz wichtig, gute Besserung, dass du die Folgen deiner OP super gut wegsteckst und bald wieder richtig springen kannst, so wie du dir das wünschst und wie du es auch brauchst, denn du hast ja noch sehr, sehr viele Abenteuer vor dir und da hoffe ich tatsächlich auch, dass sich das alles so entwickelt, wie du dir das jetzt gerade vorstellst, vor allen Dingen dieses Kinderprojekt. Finde ich mega spannend. Drücke ich die Daumen. Wenn es soweit ist, lasst mich gerne wissen. Wir schauen uns das an, werden da auch gerne noch mal ein bisschen drüber berichten. Und ja, ich freue mich auch schon auf die nächste Aufnahme in spätestens 2 Jahren und sage ganz herzlich Danke.
Danke euch.
Jetzt aber tschüss.
Tschüss.
beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab, hab, hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.